Als genau. du gesagt hast, die Folge ist irgendwo in den 30ern, fiel mir auf, dass wir auch irgendwo in den 30ern sind.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspiel-Hobbys mit Christian und Jörg.
Moin, Servus und guten Tag bei einer neuen Folge von Behind Board Games. Da Christian und ich derzeit etwas mit Aufnahmen rumschieben, kann ich euch gar nicht genau sagen, welche Folge wir gerade haben. Ich weiß, dass es mit einer 3 vorne anfängt, also wir sind irgendwo in den 30ern. Aber das soll euch gar nicht weiter stören. Und die 3, die ich gerade erwähnt habe, ist genau mein Stichwort, denn ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine, sondern diesmal zu dritt. Denn ich habe mir direkt 2 Gäste eingeladen, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Und dafür lege ich euch zu Ehren meinen besten Berliner Dialekt hin. Guten Tag, Julia Thiemann und Christoph Waage. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, danke schönen guten Einladung. Tag. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Genau, Julia und Christoph sind Spieleautoren. Letztes Jahr habt ihr Alge Inc. rausgebracht. Dieses Jahr kommt ein persönliches Lieblingsthema, nämlich Dinos, mit Fossilium. Aber mein innerer Kritiker, fragt euch jetzt einfach mal, wie gut war das berlinerisch? Könnte ich in einem Späti bei euch im Kiez anfangen oder würde man mich sofort als Hamburger entlarven?
Ich glaube noch so ein bisschen großschnäuziger.
Okay. Ich dachte schon, dass ich zu nett wirke.
Ja, zu nett vielleicht, genau, ja.
Witzigerweise habe ich gestern einem Freund erzählt, dass ich das Interview mit euch habe und dann meinte ich so, ja, ich begrüße euch halt möglichst auf Berliner, also nach Berliner Schnauze und er meint so, schweigst du sie an oder schreist du sie an?
Ja.
Schauen wir mal, worauf sie noch
genau. Ja, aber ich hoffe Ur-Berliner sind wir ja auch nicht, ne? Wir wohnen jetzt seit gut 10 Jahren hier. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir so die Berliner Sprache schon so verinnerlicht haben. Ich glaube auch noch nicht so ganz. Genau.
Ich glaube, in Berlin spricht keiner mehr berlinerisch, ehrlich gesagt. Nee,
genau. Ich glaub, alles Mögliche, aber ja. Berlinerisch ist auch selten.
Ja. Ja, sehr schön. Aber jetzt genug vom Berlinern. Es freut mich, dass ihr beide Lust und Zeit habt und wir hier zusammenkommen und ein bisschen über euch und über eure Spiele, über eure Historie und ein bisschen über ein besonderes Thema reden, denn wir wollen heute ein bisschen darüber schnacken, wie wissenschaftliche Themen in Brettspielen angekommen sind und was ihr vielleicht auch zum Teil, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht auch dazu beigetragen habt, zumindest in meinem Dafürhalten. Genau. Wenn es sonst nichts gibt, dann würde ich einfach mit der ersten Frage starten oder möchtet ihr noch irgendwas erwähnen? Möchtet ihr jemanden grüßen?
Alle, die zuhören, möchte ich grüßen.
Alle, die zuhören, die gegrüßt werden wollen.
Als genau. du gesagt hast, die Folge ist irgendwo in den 30ern, fiel mir auf, dass wir auch irgendwo in den 30ern sind.
Ja, das stimmt. Wir alle 3, stimmt.
Ja.
Ja. Die einen ein bisschen kürzer, die anderen ein bisschen länger. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie alt ihr seid. Aber das ist super.
Irgendwo in den 30ern.
Sehr schön, irgendwo in den 30ern. Genau. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben über euch beide. Das war mehr oder weniger anspruchsvoll, denn über Christoph habe ich eigentlich gar nichts rausfinden können, außer dass ich gerade kurz vor Aufnahmeanfang erfahren habe, dass du beim FC St. Pauli gearbeitet hast, mit einer Schulkooperation zusammen. Aber ihr habt beide studiert und habt euch an einer Uni kennengelernt. Ist das soweit korrekt?
Sozusagen. Ja. Überm Volleyballverein, weil wir in der gleichen Stadt studiert haben, ja.
Also quasi, ihr habt Volleyball gespielt und dann kam eins zum anderen. Man hat eventuell mal was zusammen unternommen.
Wie das so ist, ja.
Genau, wie das so ist.
So entwickelt man Brettspiele zusammen.
Genau, dazu komme ich auch gleich noch. Aber wo wart ihr denn da gerade? Ich habe nämlich gesehen, Julia, du warst in Sydney, in Aarhus, hast deinen Master, glaube ich, in Sydney gemacht.
Mhm, richtig.
Genau, und wo habt ihr euch beide getroffen?
Wir haben uns in Halle getroffen, meiner Heimatstadt und da, wo Chris dann zugezogen ist zum Studium.
Ah, okay. Genau. Das heißt, du warst noch gar nicht Studentin, als ihr euch getroffen habt?
Doch. Beide im Studium. Wir haben, glaube ich, bei dem gleichen Jahr angefangen? Nee, du hast ein Jahr vor mir angefangen, ne? Genau. Ein Jahr vor mir angefangen zu studieren. Genau. Und ich bin nach Halle gezogen, da haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt dann über den Volleyballverein, haben zusammen Beachvolleyball gespielt, auch jedes Wochenende fast Turniere gespielt, ne? Ja, schon. Ja, das ist jetzt schon fast 15 Jahre her, ne?
Und Chris habe ich dann mitgenommen in die anderen Orte.
Genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du mitgereist bist, Chris.
Genau, also ja, waren natürlich auch coole Orte. Ne? Also außer in Aarhus, da war es in der Tat, das war nur ein paar Monate, da war es quasi eine Fernbeziehung. Ne? Mhm.
Aber du warst oft da.
Ich war oft da, das stimmt. Ja, ich habe da meine, schon mal am Ende vom Bachelor, konnten wir die Zeit schon gut einteilen, da war ich oft da. Und ja, in Sydney, da war mein Studium auch schon beendet. Dann dachte ich mir, okay, wenn Jule da studiert und ich in Deutschland gerade nichts weiter zu tun habe, na klar, dann verbringen wir da eine gemeinsame Zeit. War sogar länger als geplant, waren 1,5 Jahre. Ne?
Wow.
Und ja, genau.
Und Jule, du hast Journalismus studiert, wenn ich richtig recherchiert habe.
Richtig, genau, in verschiedenen Etappen auch. Medienwissenschaft, dann Germanistik und dann im Master Journalismus. Ganz viele.
Gut.
Coole, bunte Sachen.
Ja, und du hast, wie gesagt, ich habe über dich mehr herausfinden können als über Christoph, deswegen habe ich die ersten Frage nur an dich. Du hast auch für den WWF geschrieben, habe ich gesehen.
Genau, ich habe jetzt bis zuletzt fast 10 Jahre für den WWF gearbeitet als Videoproduzentin und Content-Creatorin und genau, habe da Blogartikel geschrieben und Filme gemacht.
Genau, aber du hast dich, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, was du so geschrieben hast. Du hast unter anderem die 10 Tipps, um Wälder weltweit zu schützen, geschrieben. Und die 10 Tipps, was es zu grünen Weihnacht geben darf und was lieber nicht.
Und, hast du was draus gelernt?
Witzigerweise bin ich seit 2013, also seit 12 Jahren vegan, habe ganz, ganz viel in der Tierrechtsszene in Hamburg gearbeitet. Ehrenamtlich war Peter 2, also von Peter von der Tierschutzorganisation, die Jugendorganisation war, da Streetteamleiter in Hamburg. Deswegen ist das ganze Thema mir zumindest was es zu Weihnachten geben darf und was nicht, nämlich keine Welpen unterm Weihnachtsbaum durchaus bekannt.
Cool. Ja. Bei fast 12 Jahren vegan sind wir auch bald.
Genau.
Echt?
Ja.
Hm. Oha.
Auch schon sehr lange. Ja, auf jeden Fall. Genau.
Auch in Hamburg vegan geworden.
Ja. Ach, witzig. Ja, ich komme ja ursprünglich aus NRW und wir haben halt die ganze Zeit, ich war schon Vegetarier 3 Jahre und als klar war, dass wir nach Hamburg ziehen, war dann irgendwann so, ja okay, jetzt gibt's eigentlich keine Ausreden mehr, weil in Hamburg ist vegan Leben einigermaßen möglich schon gewesen. In einer Kleinstadt halt kaum. Also ich bin in Reformhäuser gegangen, um mich irgendwie zu versorgen für viel zu viel Geld.
Ja.
Und dann gab es keine Ausreden mehr. Ja,
ja cool. Natürlich auch, ne?
Ja.
Ja. Ja. Da haben wir was gemeinsam, genau. Was ich auch noch nicht wusste. Ja. Genau. Und du, Chris, du hast Sportwissenschaften studiert.
Genau. Ich habe, wie schon erwähnt, in Halle da meinen Bachelor gemacht in Sportwissenschaften, genau. Und dann nach dem Sydney-Aufenthalt, dann, wo wir 2 Jahre in Hamburg gewohnt haben, habe ich da meinen Master gemacht, bin da so ein bisschen in die sportwissenschaftliche Gesundheitsschiene gegangen, ne, habe halt Sport und ja, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsforschung studiert und ja, arbeite jetzt in verschiedenen Reha-Einrichtungen. Also habe lange in einer Reha-Einrichtung gearbeitet, 7,5 Jahre hier in Berlin. Und habe jetzt eine Reha-Nachsorgeanbieter, wo ich digital arbeiten kann. Das heißt, im Homeoffice Trainingspläne schreibe, Patientinnenbetreuung mache. Und ja, das mache ich jetzt auch schon fast 2 Jahre wieder. Ja.
Und jetzt die Frage, die allen unter den Nägeln brennt. Wie kommt man von Journalismus und Sportwissenschaften zur Brettspielentwicklung?
Ja, wie ist es gekommen? Also im Prinzip, wir haben uns kennengelernt, über den Sport, über die Uni und haben aber auch dann eigentlich schon immer regelmäßig Brettspielabende gemacht, ne, mit unseren Freunden, die wir damals auch schon an der Uni hatten. Mit was hat das angefangen? So ein bisschen mit, ich glaube, mit Pandemie, ne, war, glaube ich, ein Dauerbrenner. Ich glaube, Puerto Rico war damals auch ein Dauerbrenner. Genau, dann auch noch verschiedene kleinere Spiele. Und das hat sich nach und nach eigentlich dann immer weiter aufgebaut. Also aus 2-3 Mal im Monat ist einmal die Woche geworden, 2-mal die Woche geworden, in Berlin dann noch öfters letztendlich. Ne? Die Spielesammlung ist gewachsen. Ja, und dann irgendwann kamen dann eigene Ideen, ne? Und dann hat man angefangen.
Ja, ich bin ja quasi Medienschaffende oder Kreativschaffende und damit ist es auch relativ naheliegend, dass man dann irgendwie jedes Hobby dann irgendwie in eigene Schaffensprozesse umwandelt. Und dann ging es halt einfach damit los, dass wir Computerspiele in Brettspiele umgewandelt haben. Das waren so unsere ersten Ideen. Twitter-Syndikat mochte ich zum Beispiel sehr und dachte mir, warum gibt es eigentlich kein Brettspiel zu? Und das war total interessant, diese digitalen Mechaniken in analoge umzuwandeln. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Schule auch zum Lernen.
Ja, das ist manchmal ein ganz guter Start, genau. Genau.
Aber ist Pizza-Syndikat veröffentlicht worden?
Also, das stimmt, ne? Was man in der Kiste hat und was man, also
okay.
So also zweierlei. Ich habe mal gehört, bei Inka und Markus Brandt ist der 19. Prototyp veröffentlicht worden.
Der 19.
Mhm.
Krass.
Ja, das ist immer, wenn ich denke, es kommt nur Shit bei uns raus, dann versuche ich mir diesen Fakt vor Augen zu halten und sehe dann, was für ein langer Weg das ist. Und es ist natürlich auch so, dass fast niemand wirklich Brettspielentwicklung oder Erfindung gelernt hat und man das natürlich erstmal selber autodidaktisch lernen muss. Das heißt, es ist irgendwie klar, dass man vermutlich über mehrere Jahre erstmal so Try and Error Sachen probieren muss.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe witzigerweise gestern mit einem Freund zusammengesessen und wir haben das erste Mal gebrainstormt. Also wir haben vor, was zusammen zu machen und ja, mal gucken. Wir haben uns gestern so ein bisschen, aber da komme ich auch gleich zu bei euren Themen, aber wir haben uns so ein bisschen verrannt, glaube ich. Ich glaube, wir sagen so, man kann erstmal ganz, ganz groß werden und dann sackt man halt eher nochmal zusammen, als es in die andere Richtung zu machen. Bin gespannt, wie das weitergeht. Das aber
schnell.
Ja, das glaube ich. Okay, also Pizzasyndikat. Aber dann kam euer erstes veröffentlichtes Spiel, nämlich 2022 Kunterpunkt.
Richtig.
Bei Top, also beim Frech Verlag. Und ich habe im Vorgespräch schon erwähnt, dass ich mir natürlich das Interview von euch bei Couple of Dice angeguckt habe. Und da ist mir ein Satz im Kopf hängen geblieben. Und zwar eine Marienkäfer-Tapete. Wollt ihr da ein bisschen was zu erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, gerne. Ja, so ist das Spiel letztendlich irgendwie entstanden. Wir haben mit zwei sehr, sehr guten Freunden, Silvester war das, ne? Mhm. Ich glaube, Silvester quasi einfach auf dem Land verbracht, weil wir haben halt keinen Hund. Das heißt, in Berlin bleiben ist da Horror. Das heißt, wir fahren dann meistens irgendwie aufs Dorf. War relativ spontan. Das heißt, wir konnten nicht mehr viel gucken nach Unterkünften und haben dann in dem wunderschönen Ort Zachariae, genau, irgendwie eine Unterkunft gefunden. Und ja, die Inneneinrichtung war sehr gewöhnungsbedürftig. Und unter anderem halt einfach nur bunte Tapete mit Marienkäfern. Und es gab auch noch viele Marienkäfer in echt einfach in diesem Haus. Weiß ich nicht, die haben sich da einfach
überwintert
wahrscheinlich oder so. Und ja, so ist letztendlich dann auf der Rückfahrt von Jule die Idee gestanden, okay, irgendwie, wie sind die Marienkäfer zu ihren Punkten gekommen? Lass doch darüber mal irgendwie brainstormen und ein Spiel machen. Und daraus ist letztendlich dann irgendwie Kunterpunkt geworden.
Ja, es hat mich nachhaltig dann irgendwie unterbewusst beeinflusst. Wir standen auch auf dem Rückweg stundenlang im Stau.
Ja, das kommt auch noch dazu, genau.
Und so hat sich dann quasi wahrscheinlich damals war das der dritte Prototyp ungefähr.
Ja, dritter, vierter Prototyp bestimmt, ja, entstanden. Und ja, war relativ schnell dann, glaube ich, auch von dem Top-Verlag, der damals so angefangen hat, eigentlich erst so in die Brettspielrichtung zu gehen. Aber ja, die fanden das Konzept gut und haben das dann, das war damals auch in der Corona-Zeit, glaube ich, ne, da waren, glaube ich, diese ganzen Treffen auch viel digital. Zum Beispiel das Göttinger Spiele-Autoren-Treffen war digital, ne? Und ja, so ist dann unser erstes Spiel entstanden.
Das heißt, ihr seid an den Top-Verlag herangetreten oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Da war das so, also es ist ja bei dem, in Göttingen ist es ja so, dass quasi einfach, das ist so eine Messe, wo AutorInnen auch sich mit Verlagen treffen können und das war dann einfach auch so digital, wenn man einfach so ein bisschen in der Runde, da gab es so quasi so einen Lobbyraum, wo einfach Leute aus der Redaktion und Leute, die sich Spiele ausdenken, irgendwie zusammensaßen und so geplaudert haben, dann haben wir erzählt, ach ja, wir haben ja auch so ein kleines World and Ride mit Käfern und dann meinte der Redakteur vom Frech Verlag, lass mal kurz in einen anderen Raum gehen und zeigt mir das mal schnell. Genau, also wir haben es gar nicht so explizit irgendwie an den Verlag gepitcht, sondern wir waren einfach irgendwie interessiert.
Und ja, aber ich glaube, die sind schon darauf aufmerksam geworden, weil wir waren ja damals auch nominiert für den Nachwuchspreis.
Ach so, ja.
Genau, da war ja mit Kunterpunkt und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das zweite Spiel war. Man kann ja immer zwei Spiele einreichen und es ist ja nur für Autorinnen, die auch noch nichts veröffentlicht haben. Und das war so ein bisschen dann, ich glaube, halb der Durchbruch. Wir waren da halt nominiert und deswegen sind halt Verlage ein bisschen aufmerksam geworden. Was gibt's denn da so für Protos? Und da ist dann letztendlich der Vertrag für Kunterpunkt auch entstanden, direkt im Anschluss, ne?
Ja.
Genau.
Das heißt, ich rede gerade mit Preisnominierten.
Wenn man das so sagen kann, ja, so ein bisschen, genau. Kunterpunkt hat ja dann auch noch einen zweiten Preis gewonnen, also nicht, wir haben mal mit Kunterpunkt nominiert, aber es gab ja irgendwie so diesen Preis für unbekanntere Spiele, alles außer Toplisten, glaube ich, ne? wo ja, so Spiele vorgestellt werden, die halt nicht gleich in die tausenden Bewertungen quasi haben, sondern die, die so ein bisschen auch von neueren Verlagen sind, ein bisschen kleiner sind, ein bisschen kleinere Auflage haben. Und ich glaube, da hat Kunterpunkt auch gewonnen, glaube ich sogar, ne? Ja. Für quasi Spiele, die ein bisschen unbekannter sind, weil es ja eigentlich keine große Auflage war und auch nicht international groß vermarktet wurde, ist es ja eher so ein bisschen kleinerer gewesen von der Aufmerksamkeit her. Aber prinzipiell sind wir trotzdem da sehr zufrieden.
Mhm. Ja. Spannend, weil ich habe letztens wieder gemerkt, ich kenne das Cover. Ich habe das Cover schon wirklich häufig im Café stehen gesehen, weil das bei uns bei den World and Ride steht. Aber ich habe das nie so richtig wahrgenommen. Mhm. Und erst bei der Recherche habe ich festgestellt, das ist von euch. Und dann habe ich es mir mal angeguckt und es ist ja schon ziemlich clever. Weil auch wieder aus dem Interview, das ihr gegeben habt, herausgenommen, so die Idee, okay, mit Würfeln ist schon super viel gemacht worden, aber mit den Punkten auf den Würfeln selbst in einem Wall and White ist noch nichts gemacht worden.
Ja.
Ist ja eine Idee, die musst du auch erstmal haben. Ja. Unabhängig davon, ob es die Tapete war oder dann doch was
anderes. Ja. Nee, genau, für mich ist das auch, ich glaube, das ist auch für viele so der Knackpunkt, also dass man einfach diese Würfelaufdrucke auch teilen kann und wieder zusammenfügen kann. Und ich glaube, das ist für viele irgendwie erstmal, weil es so ungewohnt ist, so neu, dass für viele auch Kunterpunkt trotz des niedlichen Daherkommens eine recht hohe Einstiegshürde hat und dann ein bisschen abschreckend ist bei der Erklärung, was halt immer sehr schade ist, ja, weil der Mechanismus bietet halt einfach so viele coole Möglichkeiten für coole Züge, dann nochmal die Käfer zu verändern und aufzuteilen und so weiter.
Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der kleinere Kritikpunkt bei Kunterpunkt gewesen. Es sieht klein und niedlich aus, aber ist jetzt endlich trotzdem ein Kennerspiel. Genau. Ich glaube, das ist, was ja bei vielen dann so, ja, eine andere Erwartungshaltung kreiert hat, teilweise. Ne? Oh, ich muss jetzt ja doch sehr viel vorausplanen und gucken, was trage ich mir wo ein, damit ich dann nicht zu sehr abgeschlagen bin. Ne?
Jemand hat mal Kunterpunkt nicht gut bewertet, also kritisiert und gesagt, es ist zu Euro-gamig für ein World and Wide.
Was wir als Kompliment genommen haben, so ein bisschen dann, genau.
Weil wir eigentlich gerne Eurogames machen wollen.
Genau.
Das kann ich verstehen. Also ihr habt mich jetzt. Also ich muss jetzt demnächst Kunterpunkt ausprobieren, weil wenn ihr sagt, schon Kennerniveau aus irgendwelchen Gründen und gleichzeitig ist es mehr Eurogame als World and Ride, count me in. Also.
Haben wir alles erreicht heute.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Gibt dem nächsten Beitrag bei Insta, ich sag's euch.
Sehr gerne,
wir freuen uns
ja.
Sehr schön. Aber ich habe noch einen kleinen Einschub, weil ihr ja gerade gesagt habt, dass ihr in Zachariä wart. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Siedenbrüchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, genau. Also da, wo es Silvester nicht gibt.
Richtig, genau.
Wo keinen, genau.
Sehr schön. Also wenn ein Zuhörer daherkommt, dann darf er gerne grüßen. Ihr hattet hohen Besuch in eurem Ort. Auch wenn ihr es noch nicht wusstet.
Ja, und hat sehr viel, war vielleicht der Dosenöffner.
Sehr viel, war vielleicht der Dosenöffner, genau. Diese
Wer weiß,
kleine...
ob wir ohne Kunterpunkt IG-ing könnten.
Das stimmt, ja.
Das heißt, ihr wart schon so an so einem Punkt, okay, die letzten Reste waren so ein bisschen Mist oder wir haben Sachen wieder verworfen. Habt ihr euch in der Zeit mal gefragt, ob das wirklich so der Weg ist, den ihr gehen wollt?
Ich glaube, an dem Punkt ist man immer wieder. Es gibt so ein Plakat, was ich mir eigentlich hinhängen wollte, was sehr viele Leute, die in der Kreativbranche haben, wo es um die eigene Idee geht, wo man in so einem ewigen Loop ist von wegen, oh Gott, meine Idee ist das Meisterwerk des Jahrhunderts bis, oh mein Gott, wie kann man sich so eine Scheiße ausdenken? Und in diesem Loop ist man ja kontinuierlich und man wacht mit einer Idee auf und denkt, oh, das ist so brillant, das wird auf jeden Fall das nächste Spiel des Jahres. Und einen Tag später denkt man, Scheiße, was soll der? Und was soll das überhaupt? Und deswegen ist man ja eh immer in diesem Kreislauf, wo man denkt, okay, sollte man weitermachen. Aber es macht ja Spaß. Also ich glaube, inzwischen macht mir Spiele entwickeln mehr Spaß als Spiele spielen, weil ich es total mag, diese Welten zu erschaffen, mir Mechaniken auszudenken, Spielgefühle zu vermitteln und halt auch an neue Themen ranzugehen. Also ich kann mir irgendwie inzwischen nichts Langweiligeres vorstellen als das 100. Wikinger-Spiel. Und ich finde es halt total cool, da immer auch wieder Spiele zu entdecken mit neuen Themen. Und das inspiriert mich auch wieder neue Themen anzugehen. Und ich habe so eine Liste eigentlich mit 100 Themen, die ich gerne mal machen würde, weil die einfach alle noch nicht da sind, die es noch nicht gibt. Und das reizt mich einfach total daran.
Ja, ja. Also ich glaube, auch den Punkt, wo wir gesagt haben, nein, lass mal lieber jetzt erstmal bleiben, den gab es nicht oder wüsste ich nicht, dass es den gab. Es ist halt immer mal so, mal ist es sehr intensiv, mal macht man auch mal ein, zwei Monate nichts für Brettspiele, ne, dann fängt man wieder an. Es ist natürlich immer auch eine Kombination aus, wie ist es gerade privat im Job, was hat man gerade sonst noch um die Ohren, ne? Da wir aus unseren Jobs nicht ausgestiegen sind, quasi, Und dass so nebenher als Hobby gelaufen ist eine lange Zeit, ja, waren wir jetzt nicht unbedingt gebunden. Okay, wir müssen jetzt jede Woche machen. Oder wenn wir, ja, wie schon gesagt, mal keine Lust mehr haben, dann ist es auch mal okay, mal 2 Wochen einfach eine Pause zu machen. Ja.
Aber es ist natürlich so, dass man sagen muss, das erste Spiel ist das schwerste, also zur Veröffentlichung. Wenn man dann quasi schon publiziert ist, hat man einen viel leichteren Einstieg, mit Verlagen ins Gespräch zu kommen. Man kennt dann schon Leute, war schon auf ein paar Messen. Am Anfang ist das schon echt schwierig, weil man wirklich niemanden kennt und ein No-Name ist. Und es ist schon so, dass es auch Leute gibt in Redaktionen, die halt im großen Namen natürlich bevorteiligen. So. Da hilft es natürlich einfach mit jedem Spiel, was man draußen hat oder was gut ankommt, immer einen Schritt weiterzukommen.
Aber hattet ihr, als ihr Kunterpunkt rausgebracht habt, schon Kontakt in die Szene jetzt außer des Redakteurs bei Top?
Ein minimal, dadurch, dass wir in Berlin beim Treffen immer waren, beim Autorentreffen und da halt ein paar Leute kennenlernten. Und dann war dann halt auch der Julian von One More Time Games. Mhm. Den haben wir relativ früh kennengelernt und der war halt eine enorme Hilfe für uns, uns mit Leuten zu connecten, auch heute noch. Und ich weiß noch, dass wir ihm unsere erste Version von Kunterpunkt gezeigt haben. Habe ich erst gestern auf dem Spielabend wieder gesprochen. Die hatte 24 Würfel. Das ist absurd für ein Roll and Write. Aber so blauäugig, wie wir waren, dachten wir uns, naja, man kann auch mal ein Roll and Write mit 24 Würfeln machen. Und komplett drüber eigentlich für ein Roll and Write. Und er war so, aber die Grundidee ist cool. Pass auf, ich nehme euch mal mit zu dem Redakteur von Schmidt-Spiele. Und dann saßen wir, noch nie einen Termin in unserem Leben gehabt und haben dem Redakteur von Schmidt-Spiele unser Roll and Write mit 24 Würfeln gezeigt. Was im Nachhinein ein bisschen peinlich ist. Und er meinte dann, macht mir irgendwas mit 6 Würfel drauf und ich schaue mir das nochmal an. Und dann haben wir halt dann eben da ein Jahr dran gearbeitet und dann waren wir eben in Göttingen und dann hat es gleich mit Freddy ganz gut geklappt.
Ja, ja.
Okay. Das ist, heißt, quasi, es ist, ich höre da jetzt raus, dass es so eine Kombination war, aus so ein bisschen Glück am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und halt Durchhaltevermögen in irgendeiner Art und Weise zu zeigen. Ja.
Das hast du gut zusammengefasst.
Ja, gut zusammengefasst, ja, genau. Also man muss natürlich auch sehr viel Eigeninitiative teilweise einbringen. Also die Verlage kommen selten selbst zu einem hin und sagen, so, was habt ihr? Ich gucke mir jetzt einen Prototyp von euch an, ne? Gerade wenn man nichts publiziert hat, sage ich mal. Ne? Dann braucht er schon teilweise einen langen Atem und muss sich auch sehr viel über zum Beispiel Spiele erklären bei Verlagen oder E-Mail oder die ganzen Messen, ne, in Berlin, in Göttingen, in Essen natürlich, ne, sehr viele Termine legen, sehr viel Freizeit blocken, damit man dann auch wirklich drinne ist und die Kontakte hat.
Ne, also. Wir sagen, das ist auch oft das Unangenehme und das, was wir ja nicht so gerne machen oder es nicht so liegt, ist halt dieses Selbstmarketing immer anzukommen. Hallo, ich bin toll und ich habe ein tolles Spiel und deswegen musst du es dir angucken. Das ist, glaube ich, erstmal ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das wird jetzt langsam besser, einfach weil wir inzwischen gut vernetzt sind, gut in der Szene sind. Wir haben jetzt irgendwie 3 E-Mails von Verlagen bekommen, die sich in Essen zu uns treffen wollen und fragen wollen, einfach was wir so Neues haben. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so Klinken putzen gehen, was total angenehm ist und für uns einfach besser ist. Das hilft auch, sich auf das Kreative konzentrieren zu können.
Ja, das glaube ich. Also allein diesen Punkt wegzuhaben, du sagst es eigentlich ganz richtig, wir sind, glaube ich, alle nicht besonders gut darin, als Brettspieler uns selbst zu vermarkten, weil das irgendwie auch nicht, also ich habe so das Gefühl, die Szene, die lebt halt gerade von Menschen, die vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender sind und eher die Sache als solches sehen und sich halt nicht in den Vordergrund drängen. Und wenn du das halt nicht bist als Autor und dich gegen 5 andere Autoren durchsetzen musst, ist es wahrscheinlich auch dann nochmal doppelt schwer, sich selbst in den Vordergrund zu drängen und zu sagen, ja, ich bin halt besser als der. Also guck dir mein Spiel an. So kann ich vollkommen nachvollziehen. Wird mir auch super schwer fallen. Ja. Das ist ja auch vielleicht etwas, worüber man selten redet. Worüber man selten redet, wenn man drüber nachdenkt, in die Spielesbranche gehen zu wollen als Autor oder halt, ja, als Autor wahrscheinlich am ehesten noch.
Ja, das stimmt.
Genau. Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen, nämlich zu eurem zweiten Spiel. Ihr habt es gerade schon erwähnt, bei Kunterpunkt war es der 3. Prototyp, richtig?
Ungefähr.
Wie war es bei Algae Inc.? Das kam ja jetzt 2024, ursprünglich bei Gamebua und dann auf Deutsch bei Giant Walk. Wie war es da? Wie viele Prototypen hattet ihr? Oder wie lange hat der Prozess gedauert, bis irgendwann was da war, was pitchfähig war quasi für den Verlag?
Es war so ungefähr, würde ich sagen, vielleicht unser 10., 12. Prototyp. Die Sache ist, Alge Inc. hat sich vorgeschoben. Und zwar ist es eigentlich, hatten wir Fossilium, unser drittes jetzt, da kommen wir auch wahrscheinlich zu, schon vorher unterzeichnet. Und wir hatten ein anderes Spiel bei Game Brewer unterzeichnet, das eigentlich letztes Jahr kommen sollte, an dem wir alle vorher gearbeitet haben. Wir hatten sogar noch ein, zwei andere Expertenspiele, an denen wir vorher gearbeitet haben. Und dann war es aber so, dass wir Idee für Alge Inc. hatten. Und das haben wir dann irgendwie relativ schnell entwickelt. Das hat sich einfach wahnsinnig schnell zusammengefügt von den Mechaniken her, weil wir eine ganz, ganz klare Vision hatten, wo wir hinwollen, was das Spiel können soll. Und das war dann innerhalb von einem halben Jahr fertig, was extrem schnell ist. Und dann haben wir es in Göttingen wieder bei diesem Treffen mit den Verlagen vorgestellt und haben halt wirklich überwältigende Resonanz bekommen. Also es war wirklich so, dass wir dann das Spiel auch sagen mussten, nein, wir haben jetzt irgendwie vier große Verlage, die dieses Spiel haben wollen. Wir können das jetzt irgendwie nicht weiter zeigen, weil das wird jetzt zu viel. Und da war dann eben die Sache mit Gamepool, dass die einfach so begeistert waren und gemerkt haben, dass auch andere große Namen das haben möchten, dass die uns direkt auf der Messe einen Vertrag angeboten haben mit ziemlich guten Konditionen und uns angeboten haben, dass sie das 24 schon rausbringen und unser anderes Spiel, was wir gezeichnet hatten, auf in 2 Jahren verschieben, also auf 26. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, hey, wir wollen das so schnell rausbringen, wir glauben an die Idee, es ist richtig cool. Und dann war das so, dass wir irgendwie schwer Nein sagen konnten.
Ja. Also wie gesagt, die Konditionen, die wir da gesagt bekommen haben und dann auch per Mail bekommen haben, die waren schon ziemlich gut. Und gerade auch der Zeitpunkt ist natürlich auch gut, weil das Thema ja total unverbraucht ist. Da wollten wir natürlich auch dann irgendwo die Ersten sein, die dann dieses Thema auch auf den Markt haben, weil manchmal hat man ja Pech und es liegt ein ähnliches Thema irgendwo in der Luft und dann ärgert es einen natürlich. Deswegen, ja, konnten wir dann da wirklich schwer Nein sagen zu so einem, ja, guten Konditionen dann letztendlich.
Und wir sprechen ja wirklich von langen Zeiträumen, weil die anderen Verlage haben uns eine Veröffentlichung 26, 27 angeboten, also wirklich 2-3 Jahre später und was schiefgehen kann immer noch, also das kann auch mal gerne nochmal 2 Jahre später kommen. Mhm. Auch das wäre nichts Ungewöhnliches bei Spielen solcher Komplexität, von daher waren wir dann lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Das heißt, ich habe es jetzt gerade schon rausgehört, so das Bestreben, das Spiel jetzt rauszubringen, also zum damaligen Zeitpunkt, weil das Thema noch unverbraucht war, stand vollkommen im Vordergrund.
Also wir hatten ja mit Game Boy schon zu einem anderen Spiel gearbeitet, was ja zu dem Zeitpunkt auch schon fast fertig war. Und wir haben mit einem Redakteur zusammengearbeitet, mit dem wir sehr gut arbeiten konnten. Das ist auch ein großes Kriterium, weil man weiß, egal bei welchem Verlag man ist, nie wie die Zusammenarbeit werden wird. Und das wussten wir. Und es gab halt noch andere vertragliche Konditionen, die halt sehr gut und lukrativ waren. Und es ist natürlich auch irgendwie ein großer Vertrauenszuspruch, ne? Zu sagen, hey, wir priorisieren euer Spiel, wir glauben dran, wir wollen das total groß vermarkten und so weiter. Und es wurden uns halt auch zum Beispiel Auflagen genannt, die einfach wahnsinnig lukrativ sind für Expertenspiele.
Ja, und letztendlich auch vom Entwicklungsprozess her waren wir alle, die wir am Tisch saßen, uns einig, boah, eigentlich das Spiel Alge Inc. ist schon viel weiter und besser letztendlich auch und ja, leichter in der Zeit umzusetzen als das Spiel, wo wir schon ein halbes Jahr mit dem Verlag dran gearbeitet hatten, was halt dann rauskommen sollte, dass die Entscheidung dann, okay, lass einfach jetzt uns auf Alge Inc. fokussieren und das gleich rausbringen, einfach auch eine sehr leichte war, weil wir alle das Gefühl hatten, okay, das ist einfach auch von den Mechaniken und so, wie es sein soll, von der Vision her schon viel kompletter, ja, dass wir dann gesagt haben, okay, dann ziehen wir das halt vor, ja.
Das heißt im Grunde, wenn ich euch richtig verstehe, ihr hattet was in der Pipeline, das sollte eigentlich schon rauskommen, weil ihr schon ein halbes Jahr dran arbeitet. Dann hattet ihr Fossilium und dann grätschte quasi Alge Inc. da so von links rein oder von rechts, je nachdem, und hat quasi gesagt, okay, Moment mal, hallo, hier bin ich bin eigentlich schon fertig, ihr könnt mich jetzt rausbringen.
Ja, sozusagen ist das gut zusammengefasst, genau, das hat sich dann so ein bisschen zwischengegrätscht, genau, ja. Ja, genau.
Aber wie war das denn? Also, ihr habt ein halbes Jahr an dem anderen Projekt gearbeitet, habt Fossilium auf dem Tisch gehabt und gleichzeitig Alge Inc. aber anscheinend ja so weit vorangebracht, dass es alle überholt hat. Wie kam es dazu? Also, habt ihr zwischenzeitlich dann einfach mehr an dem Projekt gearbeitet, einfach weil ihr gemerkt habt, okay, das Thema ist so unverbraucht, das wollen wir jetzt auch zeitnah irgendwie fertig kriegen?
Also, Fossilium war zu dem Zeitpunkt schon fertig mechanisch. Ja. Als wir mit IG Inc. angefangen haben, das hat natürlich geholfen, dass wir das dann aus dem Kopf hatten und der Spielball quasi beim Verlag lag mit Illustration und so weiter, finaler Schliff. Und IG Inc., das war einfach super organisch. Ich glaube, das hatten wir auch nie wieder bei einem anderen Spiel, was wir entwickelt haben. Wir haben halt die Doku gesehen. Ich habe, glaube ich, 3 Monate lang fast nur recherchiert, wirklich nur zu Algen gelesen und hatte dann eine sehr, sehr klare Vision, was ich haben möchte in dem Spiel. Und wir hatten recht früh diesen Worker-Movement, da wollten wir schon lange ein Spiel mitmachen, dass man halt einfach sich mal aussuchen kann, dass man so beschränkte Wahl eigentlich hat, aber auch langfristig vorausplanen muss, dass es so verknüpft ist. Und wir hatten recht früh die Idee, dass man die Aktionen sowas wie A, B und C hat, was es auch im Spiel dann geblieben ist, aber dass bei jedem Board etwas anderes bedeutet, dass die Aktion B sich bei mir anders anfühlt und anders auswirkt als bei deinem Board. Und das war halt ziemlich klar und das hat sich ziemlich schnell alles gefügt. Wir haben dann einfach uns durchgelesen, wie macht man aus Algen Plastik, und mit einmal war das Plastikboard da. Das ist einfach so so passiert sozusagen. Das Einzige, was richtig lange gedauert hat, war, dass wir einen Mechanismus für die Karte brauchten. Das war das, wo wir lange experimentiert haben, wo wir dann geschaut haben, wie machen das andere Spiele, zum Beispiel Nippon, die auch so quasi so Markt abbilden, und irgendwie hat nichts so richtig gepasst und irgendwann hatten wir dann so die zündende Idee mit der Karte, wie sie jetzt funktioniert mit der Ausbreitung. Aber das war eine relativ schwere Geburt.
Ja, ja.
Aber der Rest, das war eigentlich ziemlich früh in genau diese Mechaniken.
Ja. Das heißt, das Thema stand schon und dann hat sich die Mechanik drüber gebaut quasi?
Richtig, genau. Wir hatten dann diese einzelnen Bausteine, ne, den Worker-Movement, dann wollten wir das mit der Forschung, wollte ich mit diesem Puzzle schon halt recht früh haben, und eben diese 3 A, B und C, diese Asymmetrie, und dann hat sich das aber einfach super gut zusammengepuzzelt. Also das war dann auch nicht so, dass es so lose Mechaniken sind, die gar nicht verknüpft sind. Es hat total gut einfach alles zusammengepasst.
Also manchmal ist es ja auch so, und das ist eigentlich relativ selten, also zumindest in unseren Prototypen relativ selten, man macht halt eine Änderung und dann ist es halt so, weiß nicht, vielleicht 50-50 ist das Spiel dadurch besser geworden oder schlechter. Ne? Und dann macht man es halt entweder zurück, probiert was anderes aus. Und bei Alging war es irgendwie so, okay, wir haben jetzt erstmal die Idee, wir spielen es, okay, wir wissen genau, was nicht lief, wir machen eine Änderung, ja, ist besser geworden, jetzt haben wir da noch ein Problem, okay, wie beheben wir das? Wir setzen da ein Puzzleteil dran oder nehmen da was raus, wieder besser geworden, und es ging halt kontinuierlich vom Prototyp her in wenigen Monaten immer weiter bergauf, bis wir dann, hätten wir nie gedacht, bei Göttingen gesagt haben, ey, das Spiel kann man zeigen. Auf jeden Fall hätten wir vorher noch nie gedacht, aber letztendlich war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, fast in Rekordzeit, ja, das Spiel ist vorzeigbar, ist spielbar. Natürlich holt man sich auch viel Feedback dann von unseren Spieletestergruppen dann hier ab. Und die haben auch gesagt, ja, klar, zeigt das ist gut, macht Spaß. Und dann kam eins zum anderen letztendlich, ja.
Witzigerweise habe ich da zu dem, es macht Spaß, das waren die Worte, die auch Silke damals an uns gerichtet haben, als sie es, glaube ich, auf den B-Wax-Tagen letztes Jahr oder in Göttingen, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Zeitpunkt es war, als sie wieder kam und meinte so, ja, ich habe was richtig, richtig Gutes von einem relativ unbekannten Autorenduo gespielt, aber holy, das tut weh. Also ja. Es hat sie halt komplett überfordert. Und Mirko aus dem Büffel und Zucker hat am Donnerstag, als ich mit ihm unterwegs war und erzählt habe, dass ich mit euch ein Interview führe, meint er so, ach ja, Alge Inc., das Spiel, das Produktionsketten zum Hauptaugenmerk gemacht hat quasi. Ja, aber nochmal kurzen Schwenker, nenne ich das jetzt mal, zurück. Ihr habt halt vorher ein Würfelspiel gemacht. Das war zwar schon ein bisschen komplexer, wie wir gerade gehört haben, aber wie war dann dieser Sprung zu einem Experten? Auch Fossilium wird ja gehobenes Kenner-Expertenniveau wahrscheinlich in etwa haben. Ich habe es vorbestellt, aber natürlich noch nicht spielen können.
Ach cool,
dankeschön. Ja, cool.
Ja, da gab es keinen Weg mehr dran vorbei. Ich hatte es letztes Jahr, irgendwann kam es in meine Pipeline, und dann habe ich es wir haben Anfang des Jahres so eine Vorschau-Folge gemacht mit Sachen, auf die wir uns persönlich freuen. Und da war es drin, und da war das ganz klare Gentleman's Agreement zwischen Christian und mir. Alles, was auf dieser Liste auftaucht, muss gespielt werden und muss im besten Fall auch gekauft werden. Und man sieht es jetzt leider nicht, aber ich hab 2 Dinos auf dem Arm tätowiert, weil ich ein riesengroßer Dino-Fan bin und mein Spitzname sogar Flugdino ist, aber das ist auch wieder eine lange Geschichte. War es halt, also es war ganz, ganz klar. So, Bone Wars hat mich damals ein bisschen enttäuscht, weil es sehr abstrakt war vom Thema her, aber als ich dann eure Fossilien gesehen habe, die man aufbaut, war ich so, okay.
Ja.
Sorry. Ist gekauft.
Und was ist dein Lieblingsdino?
Pterodactyl. Also von den Flugis quasi.
Also von den Flugis, ja, da braucht es dann eine Erweiterung. Sie ist aber auch schon im Kopf drin, wo dann auch Flugdinos mit vorkommen.
Wir haben bewusst keine Flugsaurier im Spiel, weil wir uns die Option für eine Erweiterung offen halten.
Clever.
Genau, ja, genau.
Aber was ist euer Liebling oder was sind eure Lieblingsdinos, wenn wir jetzt schon beim Thema sind?
Bei mir schon immer Triceratops.
Ich dachte an Kylosaurus bei dir.
Ja, der ist auch so süß. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ein Triceratops. Und auch der ist nicht im Spiel. Das wird einfach ein großes Problem.
Ja, und meiner ist auch nicht im Spiel, ne? Brachiosaurus. Also einfach, ich finde es einfach krass. Der steht ja auch im Berliner Naturkundemuseum. Und einfach nur, wenn man die Ausmaße sieht, das ist einfach nur so, okay, wow, der passt ja gerade so unter die Decke. Ne? Also das ist einfach schon irgendwo gigantisch unvorstellbar, wie groß ein Landlebewesen vor allem halt auch einfach sein kann. Ne?
Ja, ja, wir waren 2022 in New York im Smithsonian im Naturkundemuseum und da stehen ja auch die großen, die großen Exemplare rum und da war ich auch so, alles klar, ich bin gerade ein bisschen im Himmel, weil du gehst durch diese Tür und über der Tür hängt halt einfach ein Pteradon, also ein großer Flugsaurier, das Skelett und ich dachte so, warum bist du so groß?
Ja.
Hä? Wir haben Tauben. Die sind, das ist deine Fußspitze. Warum bist du so groß? Es ist unvorstellbar.
Ja, unglaublich. Ja, und fliegt. Unglaublich.
Und fliegt, ja. Okay, das frage ich mich bei Flugzeugen auch immer, aber ich bin auch kein Physiker, wie ein Flugzeug fliegt, aber das ist eine andere Geschichte. Wo ich gerade drauf kommen wollte, also Würfelspiel, Kunterpunkt und dann kam Algae Inc. bzw. Fossilium, was gleichzeitig in der Entwicklung war. Wie viel an Erfahrung aus dem ersten Spiel konntet ihr denn überhaupt mitnehmen? Oder war es wirklich komplett neue Blaupause, neue Idee, neue Mechanik, auch keinerlei Erfahrung mehr mit dem, was ihr da tut?
Also wir spielen ja am liebsten Expertenspiele. Man soll ja am liebsten das machen, was einem selber gefällt. Dann kann man es am besten beurteilen. Und bei uns ist es so, dass wir haben Kunterpunkt massiv abgespeckt. Das wäre eigentlich noch komplexer. Unser allererstes Spiel, das bekannt, also das Bitter-Syndikat, das vielleicht irgendwann mal erscheint, ist ein Expertenspiel. Mhm. Fossilium haben wir gestreamlined und abgespeckt. Das hätten wir auch nochmal Komplexitätsgrad drüber haben können. Also wir sind eigentlich eher, dass wir immer eine Stufe zu komplex unterwegs sind und dann einfach immer weiter runtergehen.
Ja, also ich glaube auch, 70-80% unserer Prototypen sind im Kenner-Plus- bis Experten-Spielen-Bereich. Da fühlen wir uns, glaube ich, auch von der Entwicklung einfach am wohlsten. Genau, wobei wir viele Freunde haben, auch der Julian, den wir hier auf Retro grüßen, der immer sagt, hey, macht lieber Familienspiele. Es ist einfach sowohl vom Zeitaufwand als auch von natürlich den Absatzmengen und auch den Möglichkeiten, die man beim Verlagen hat, einfach größer. Aber es fällt uns halt schon irgendwo schwer, diese Kenner-Plus-Spiele, Expertenschiene zu verlassen. Wir haben jetzt auch noch 2-3 Experten-Protos, die auch schon wieder nachgefragt werden von Verlagen, wo wir gerade nicht so ein bisschen hinterherkommen, diese dann auch immer zu basteln und natürlich dann auch wieder einen Schritt weiter zu gehen vom Prototyp her. Ja, aber prinzipiell, glaube ich, kann man aus jedem Spiel was mitnehmen, um deine Frage zu beantworten. Also was nimmt man mit? Ich glaube, die Protos werden in der Zeit, egal ob das jetzt Party, Familienspiel oder Expertenspiel ist, man lernt aus jedem Spiel ein bisschen was für den nächsten Prototyp, glaube ich. Und kann sowohl aus Kunterpunkt was mitnehmen, was vielleicht da weggefallen ist und hat dann aber wiederum irgendwie eine andere Idee bei beispielsweise Fossilium. Hey, da ist irgendwie eine Kleinigkeit, das könnte man ja hier irgendwie einbauen. Oder warum hat hier was nicht funktioniert, aber könnte in dem Spiel funktionieren? Ja, man lernt da eigentlich kontinuierlich, glaube ich.
Und was wir bei Kunterpunkt das erste Mal so richtig gemacht haben, ist wirklich detailliertes Balancing. Also auch bei Kunterpunkt, das ist auf die zweite Nachkommastelle gebalanced, denkt man nicht bei so einem kleinen Roll and Write, aber wir haben da sehr viel berechnet. Wir haben sehr viel Testgruppen gehabt und das alles in Excel-Tabellen eingegeben. Ich mache das in der Tat relativ gerne. Und dann halt einfach das Balancing geübt. Das ist natürlich in so einem kleinen Spiel, wo man das in einem relativ beschränkten Rahmen hat, total gut zum Lernen, dass man dann für Algae Inc. dann nicht ganz erschlagen ist, wenn man dann 4 asymmetrische Board balancen muss.
Ja, verstehe ich. Also schön zu hören, dass ihr da so viel mitgenommen habt. Ich stelle mir das halt super herausfordernd vor. Also auf der einen Seite natürlich, ihr spielt gerne, also ich persönlich habe ja auch immer den Traum, wenn ich ein Lacerda spiele, oh ja, ich würde auch gern sowas bauen, sowas Verzahntes, sowas Cooles, aber das sich selbst zuzutrauen und dann einfach auszuprobieren, ist halt nochmal die andere Sache. Und dann zu sagen, okay, wir haben zwar ein Würfelspiel gemacht, was schon abgespeckt war, aber wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter und trauen uns wirklich an die großen Sachen. Chapeau. Also ich bin gespannt. Also ich glaube, ihr landet insgesamt bei mir auf der Liste von Autoren, die ich immer beobachten werde.
Freut uns, ja. Schön zu hören. Ehre, ja. Ja. Nee.
Genau, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir kommen da wieder zurück. Ich wollte nämlich noch eine Frage zu Alge Inc. fragen. Und zwar, ja, habt ihr bei Couple of Dice unter anderem gesagt, dass es gar nicht so einfach war, weil so viel noch geändert worden ist. In der Regel und so weiter und so fort. Aber wie war das? Also ihr hattet ja gerade berichtet, dass ihr sehr gut mit dem Redakteur von Game Brewer zusammenarbeiten konntet schon im Vorfeld. Ihr habt es dann irgendwann abgegeben, wahrscheinlich, an den Verlag und gesagt, es ist fertig, hier ist mein Produkt. Und dann sind noch Dinge passiert, ohne eure Absprache. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also, um jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, das würde jetzt wahrscheinlich wirklich den Podcast sprengen. Aber genau, es war letztendlich, wie wir schon gesagt haben, wir waren mit dem Prototyp sehr zufrieden. Wir sind ja sogar noch nach Belgien im Anschluss gereist, weil wir auch gesagt haben, okay, es ist zeitkritisch, also lasst uns mal eine Woche intensiv zusammen dran arbeiten, damit auch keine Missverständnisse entstehen, weil immer wieder Regeln hin und her schicken und extra testen ja doch auch sehr viel Zeit frisst. Und am Ende von dieser, es war eine Woche, glaube ich, ne, haben wir eigentlich gesagt, mit dem Redakteur und auch der Chef von Game Brewer, ja, gut, höchstens noch minimal Balancing, aber eigentlich sind wir happy. Lass uns mal noch 2-3 Wochen ein bisschen dran arbeiten oder 3-4 Wochen waren es, glaube ich, ne? Weil die Zeit haben wir noch, bis die Druckdaten abgegeben werden müssen und dann ist das Spiel halt fertig, ne? Was dann halt war, wir haben halt gesagt, okay, arbeitet dran, 4-5 Wochen, vielleicht war es auch länger, 6 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, nichts mehr gehört. Und dann auf einmal, okay, wir haben gute Neuigkeiten, Alge Inc. ist jetzt fertig, hier, schaut es euch an. Das sind die Regeln. Wir schicken euch auch gerne den Prototypen zu, den neuen. Und ja, dann kam halt so ein bisschen erstmal so eine große Wand vor uns, wie was dann doch noch alles geändert wurde. Wir haben halt gesagt, okay, war jetzt mehr als gedacht. Wir haben auch erfahren, dass der Redakteur das gar nicht gemacht hat, dass der auf einmal plötzlich bei Game Brewer weg war und eigentlich die Änderungen alle von dem CEO gemacht wurden, wo wir dachten, okay, wir dachten eigentlich, dass wir mit dem Redakteur zusammenarbeiten, weil wir uns mit dem halt auch super gut verstanden haben, auf einer Ebene waren, was die Spielversion war. Und das hat uns schon ein bisschen geschockt. Aber der größere Schock war dann eigentlich, als wir es gespielt haben, auch mit völlig unvoreingenommen mit unseren ganzen Testrunden und wir eigentlich alle der Meinung waren, so kann es nicht veröffentlicht werden. Also so kann es veröffentlicht werden, sicherlich nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten, aber die ältere Version war um ein Vielfaches besser. Und dann hat es viel Kraft, viel Zeit, viel Überredungskunst gebraucht, bis auch der Chef dann quasi von Game Brewer eingesehen hat, okay, wir machen Dinge zurück, wir machen Extraschleifen und nach einigen Wochen hieß es dann, okay, ich sehe es jetzt ein, die Änderung wieder zurück zu unserem war gut und das Spiel ist in der Tat besser. Und wir konnten ja nicht alles rückgängig machen, so ein bisschen was ist immer noch drin, wo wir vielleicht gesagt haben, okay, wären wir anderer Meinung, hätten wir gerne anders gehabt, da gibt es ein paar Sachen. Aber prinzipiell kann man jetzt sagen, dass wir mit dem Endprodukt jetzt doch sagen, okay, ist okay, das ist unser Spiel. Und ja, aber das war natürlich ein sehr schwieriger Prozess. Hinzu kommt dann natürlich auch noch am Ende, es wurde bis kurz vor Beginn der Gamefound-Kampagne dann immer noch mal Sachen geändert, wo wir immer wieder gesagt haben, hey, warum sagt ihr uns das nicht? Immer noch Diskussionen entstanden sind. Und ja, letztendlich haben wir ja dann auch erfahren, dass Game Brewer aufhören wird. Das war dann ja auch nochmal so ein bisschen ein Schock, wo wir wussten, okay, was bedeutet das für Alge Inc.? Zuerst hat man uns gesagt, es wird keinen Einfluss haben. Und letztendlich hat es dann doch, die versprochene Auflage war auf einmal nur noch ein Drittel so groß. Viertel so groß, ne, was natürlich gleichbedeutend ist mit, okay, wir kriegen nur ein Viertel so viel Geld. Ne. Dann, ja, Game Brewer war letztendlich in größeren finanziellen Schwierigkeiten, als sie uns auch gesagt haben. Das heißt, eigentlich war von Anfang an klar, es wird eh schwierig, ob das Spiel realisierbar ist und ob überhaupt und welche Partner stimmt zu. Da hatten wir uns viel verheimlicht, letztendlich im Nachhinein. Wir haben zwar eine gute Vorauszahlung von dem Spiel bekommen, aber ob wir letztendlich die ausstehenden Zahlungen bekommen, ist mehr als fraglich. Tendenz nein, wir werden da auf viel Geld sitzen bleiben. Haben dann viel Stress gehabt, unsere Lizenz überhaupt zurückzubekommen. Wir kriegen eigentlich die Lizenz jetzt nur zurück oder haben sie deshalb zurückbekommen, weil halt seit jetzt inzwischen über einem halben Jahr derartige Zahlungen ausstehen, die wir wahrscheinlich nicht bekommen, dass wir natürlich dadurch unsere Lizenz zurückgehalten bekommen. Ne? Und ja, da war natürlich dann ja letztendlich doch viel Arbeit für uns, viel Emotionen, viel Nerven. Ja, das so ein bisschen Inside IG Inc. noch so ein bisschen. Genau, und kurz zusammengefasst in 5 Minuten.
Was halt auch schade ist, ist bestimmte vertragliche Bedingungen, da wird doch sowas wie Marketing festgehalten und so weiter, dass wie viele Rezensionsexemplare rausgehen und so weiter. Und das konnte halt alles nicht nachgehalten werden. Also es gab halt deutlich weniger Marketing, was sehr entscheidend ist, deutlich weniger, ich glaube im deutschsprachigen Raum sind fast gar keine Rezensionsexemplare rausgegangen. Das ist alles total entscheidend für den Erfolg eines Spiels. Und es hat alles nicht passiert.
Aber stand zu dem Zeitpunkt, als euch klar wurde, dass Game Brewer doch mehr Probleme hat, als ihr ursprünglich wusstet, stand da schon die deutsche Lokalisierung im Raum und war das schon in trockenen Tüchern oder war selbst das noch fraglich?
Die war von Anfang an, weil ich relativ sicher bin, dass Happy Shops, also B-Rex, die zu denen Giant Rock gehört, einen stehenden Vertrag mit Game Brewer hatten, dass sie quasi eigentlich jedes Spiel...
Also na, die haben das Vorrecht quasi. Erst wenn die Nein sagen, können es andere machen. Genau.
Aber genau, also von daher war das schon klar und da haben wir uns natürlich gefreut, weil wir zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren an Fossilium mit den Leuten von Giant Rock zusammengearbeitet haben. Deswegen war das natürlich auch unser Wunschverlag für die deutsche Lokalisierung. Und das war super. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass das Giant Rock das ja von Game Brewer abkauft und Game Brewer uns dafür bezahlt. Also selbst die deutsche Lokalisierung hilft nicht, uns finanziell zu kompensieren.
Genau.
Ja, das ist, also für alle war es, glaube ich, ein Schock, als wir gehört haben, dass Game Brewer aufhört. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon kurz thematisiert. Mhm. Aber das jetzt nochmal zu hören und auch zu hören, was das für Auswirkungen auf euch hatte und dass ihr halt eine Stabilität hatte, die euch davor gerettet hat. Also gehen wir jetzt mal davon aus, ihr hättet aufgrund der guten Aussichten eure Jobs gekündigt, was sehr fraglich wäre, ob man das tun sollte. Aber das wäre ja eine Katastrophe gewesen, wenn jetzt die Zahlungen ausbleiben, ihr vielleicht euren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten könnt, weil halt sich Leute nicht an Vertragsdetails halten. Unabhängig davon.
Ja, absolut.
Genau, also da kann man durchaus von Glück reden. Wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, jetzt 100% zu glauben, wir können jetzt ganz schnell von Brettspielen leben, haben wir gesagt, nee, das Risiko ist natürlich zu groß, ja, geht so schnell halt auch nicht einfach, ja. Da braucht man ja auch einfach viel größere Erfolge und Namen dann teilweise als Namen im Sinne von Spieletiteln, ja. Aber ja, die Summe, die uns da zuerst genannt wurde, was wir im ersten Jahr verdienen, war schon so, dass man sagt, vielleicht reduzieren wir erstmal drastisch unsere Stunden oder haben jetzt mehr Möglichkeiten in der Spieleszene zu machen. Und dann letztendlich aber am Ende nur fast gar nichts zu bekommen dafür, ist natürlich dann sehr enttäuschend gewesen. Ja.
Und das Schwierige ist ja sowieso, wenn man Autor ist, dass man, ich habe ja gerade von den langen Vorlaufzeiten gesprochen, es ist ja so, dass für die Arbeit, die wir jetzt erbringen, wir teilweise erst in 3, 4, 5 Jahren bezahlt werden. Also man ist halt quasi immer angewiesen, immer das Rad am Laufen zu halten. Und wenn das Rad dann einmal stillsteht, ist das schon schwierig dann auch für die nächsten Jahre.
Das ist auch so eine Sache, die mir nicht klar war. Also ich kenne zum Beispiel die Entstehungsgeschichte von Arche Nova, von Matthias Wigge, dass das einfach sehr lange in Entwicklung war. Aber mir war halt einfach nicht klar, dass es normaler ist, eigentlich längere Jahre vorzuplanen und der Release-Kalender quasi so pickepacke voll ist, dass eigentlich jetzt schon feststeht, was in den nächsten 2 Jahren im Verlagsprogramm ist. Und man dann noch Glück haben muss, dass man einen Slot bekommt, dass man in den nächsten 2 Jahren bei Verlag X veröffentlicht wird, war mir so nicht bewusst. Ich glaube, das ist niemandem so richtig bewusst.
Ja, das ist ziemlich schwierig. Ich glaube, auch da ist bei Familienspielen ein bisschen kleiner wieder, je nachdem, was in welche Richtung die gehen. Aber so Wort- und Kartenspiele, Quizspiele gehen halt relativ schnell. Expertenspiele liegen gerne 3 bis 5 Jahre beim Verlag alleine und dann wahrscheinlich teilweise über 5 Jahre auch bei den Autoren selber.
Genau, ja, also wenn wir jetzt in Essen mal einen ganz neuen Prototypen vorstellen und sagen, ja, wird mal gut, dann beginnt ja auch meistens erstmal eine längere Testreihe nochmal innerhalb des Verlags, bis die entscheiden, machen wir. Und dann kriegt man, jetzt ist Essen 25, wenn die sagen, jawohl, machen wir, also vor, ich sag mal fast sogar 29 würden wir wahrscheinlich kein Release-Date kriegen teilweise. Vielleicht noch 28, aber die Titel für 26, 27 stehen meistens schon. Dann gerade für Expertenspiele. Ja, also da hat man dann schon eine lange Vorlaufzeit und natürlich dann auch eine lange Strecke, wo man eigentlich sagt, okay, wir haben jetzt unsere, keine Ahnung, 5000 Stunden in ein Proto gesteckt. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich sind, ne? Aber bis sich das dann auszahlt, das dauert einfach ein paar Jahre.
Und das Schwierige ist, dass es ja trotzdem teilweise für uns auch schon ein Vollzeitjob ist. Ich meine, wir könnten natürlich sagen, okay, wir entwickeln langsamer Spiele, aber wir haben ja trotzdem Verpflichtungen, was bestimmte Schleifen mit Verlagen angeht, was Spielregeln und so weiter angeht, dass es teilweise echt wirklich ein Vollzeitjob ist pro Woche, der halt on top zu unseren anderen Jobs kommt. Wofür wir aber gerade noch nichts verdienen, nur für das Versprechen, dass wir vermutlich in 3 Jahren oder vielleicht nicht im Fall von Gamebore dann Geld verdienen. Also das ist schon ziemlich schwierig und das zeigt auch, dass es recht, dass halt nur eine bestimmte Klientel an Menschen überhaupt Autoren werden können. Also man braucht irgendwie den finanziellen Rückhalt, man braucht die Freizeit, solange so dran zu bleiben und solange Durststrecken zu überleben. Das heißt, es ist für viele Menschen einfach aufgrund von diesen finanziellen Hürden, die es gibt, nicht möglich.
Aber das heißt, wenn ich euch richtig verstanden habe, ihr habt jetzt quasi schon, also ihr wüsstet jetzt in Aussicht, okay, 2029 kommt mein Expertenspiel X raus, aber ist zu dem Zeitpunkt schon ein Vertrag mit dem Verlag unterschrieben? Das heißt, habt ihr schon eine Vorauszahlung bekommen oder ist es wirklich komplett so, ja, in 4 Jahren sprechen wir uns wieder?
Also in der Regel unterschreibt man dann Verträge. Es gibt nicht immer Vorauszahlungen. Ist aber, glaube ich, inzwischen jetzt so uns mit Gamebore klar, dass wir das eigentlich immer aushandeln sollten, dass man da wenigstens Backup hat. Aber ja, in der Regel, wir sind auch, glaube ich, auch erst exklusiv, wenn wirklich ein Vertrag da ist.
Ja,
genau. Also, dass wir wirklich sagen, wir zeigen das keinen anderen Verlagen mehr und wir arbeiten da intensiv daran und priorisieren das Spiel, wenn wir die Absicherung vertraglich haben.
Ja, ist ja auch verständlich, dass man und, da die Sicherheit möchte.
Ja, und die Vorauszahlung ist natürlich auch, ja, das ist, also, weiß ich nicht, das ist natürlich nur irgendwie 5% von dem, was man mit dem Spiel dann realistisch auch verdient irgendwann. Also das ist ein teilweise so geringer Betrag. Ja. Im Fall von Aljing war es Gott sei Dank ein bisschen höher. Nicht viel, aber Gott sei Dank, weil der es unbedingt haben wollte, halt, haben wir da ein bisschen mehr bekommen, als es üblich ist an Vorauszahlung, was so ein bisschen uns wenigstens noch ein bisschen Geld beschert hat. Aber ja, wie gesagt, viel was nicht.
Jetzt aber weg von den schwierigen Zeiten in eurer Autorengeschichte. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über Fossilium sprechen. Und ja, zwar, gerne. Ich habe schon rausgehört, es lief diesmal viel, viel besser. Also ihr seid schon länger in Zusammenarbeit mit Giant Walk, seid da super glücklich und habt anscheinend ja auch einen tollen Prozess durchlebt, so dass das Spiel jetzt so ist, wie es ist. Und hier auch wieder eine kleine Anekdote. Silke, die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker, für alle, die zuhören und jetzt eventuell ein Schlückchen Wasser trinken möchten, die kam wieder von den B-Wax-Tagen und war begeistert. Also sie war wirklich, wirklich, sie fand es so unfassbar gut. Sie fand Alge Inc. ja schon gut, aber das fand sie jetzt noch mal besser. Redet in höchsten Tönen davon. Und ich habe es ja eh schon vorbestellt. Also anscheinend ist da viel, 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 viel mehr besser gelaufen und ihr seid mit dem Endprodukt wahrscheinlich auch sehr glücklich, richtig?
Ja, also Essen total schön zu hören. Danke an Silke.
Genau, auch schöne Grüße an Silke. Genau.
Und ja, wir sind super happy mit dem Endprodukt. Wir sind super happy mit, wie die Arbeitsweise war. Und natürlich ist das nicht eine Straße aus Zuckerwatte gewesen. Das ist halt bei keinem Spiel so. Ne? Auch da gibt es Höhen und Tiefen, aber wir sind halt echt total gut zusammengekommen, immer bei jeder Idee. Ich weiß noch, dass am Anfang, als wir das vorgestellt hatten, auch da hatten wir wieder Glück. Wir haben das in Essen unserem Redakteur Rico gezeigt und mit noch 1-2 anderen Spielen. Und er war so, ja, interessant, ja. Ich melde mich mal so in 3 Monaten, weil jetzt ist gerade Stress. Und er hat dann 3 Tage später zurückgeschrieben, nee, das Spiel geht mir nicht aus dem Kopf. Ich fand den Grundmechanismus so cool. Bitte lasst uns einen Vorvertrag machen. Ich versuche hier alles im Verlag, dass wir das zum Laufen kriegen. Ihr arbeitet nochmal an so ein paar Sachen und zeigt es keinem anderen mehr. Und dann hat mir den Termin mit dem Chef vom Verlag. Und da war es dann klar, und da haben wir dann den Vertrag bekommen und da war dann noch die Idee vom Chef, naja, Dinos sind cool, bitte mach doch ein Familienspiel draus. Und wir sind schon am Abspecken. Wir sind schon, oh mein Gott, es ist schon ein Kennerspiel. Dass wir dann natürlich so waren, naja, wir können zwar probieren, aber eigentlich. Und natürlich hatten wir dann noch ganz, ganz andere Elemente. Also der Kern war irgendwie sehr, sehr gleich geblieben, aber wir hatten noch nicht so ein cleanes Worker-Placement. Viele andere Mechaniken waren noch nicht ganz sauber. Und Rico hat es aber immer geschafft, uns in die richtige Richtung zu pushen. Das war nicht so, dass er gesagt hat, hier macht das mal anders oder nee, ich will das so, sondern halt einfach meinte, hey, ich glaube an euch, ihr findet dafür eine Lösung, irgendwas fällt euch ein. Und so war es dann auch immer. Und es war einfach eine richtig gute Zusammenarbeit in der Richtung, dass er uns in die richtige Richtung geschubst hatte und wir dann immer mit konstruktiven Ansätzen ankamen und jedes Mal einen Schritt weiter kamen. Und bis hin, das kam nämlich mit so ziemlich als letztes, diese interaktive Worker-Placement-Mechanik. Normalerweise ist es ja so, man schnappt sich Sachen weg. Auch da kann man sich ein bisschen was wegschnappen, aber es ist ja auch, hat auch Vorteile, wenn Leute in die gleiche Area kommen mit ihren Meeplen. Bestimmte Aktionen werden günstiger, es hilft mir beim Ausgraben, das ist quasi mit einem ganz anderen Aspekt im Spiel, also der Worker-Mechanik ist mit einem ganz anderen Aspekt, nämlich wie bekommt man Fossilienteile verknüpft. Das hatten wir lange nicht so und das ist einfach jetzt am Ende total elegant, total organisch und macht, glaube ich, viel vom Spielgefühl einfach aus, immer dass sich alles so positiv anfühlt.
Aber du hast es gerade angesprochen, Jule, das kooperative Element, das ihr im Spiel habt, nämlich dass eigentlich die Spielenden zusammen diese Skelette ausgraben und es vorteilhaft hat, wenn man das Gleiche tut. Das war euch wahrscheinlich auch wichtig, so wie ich es jetzt rausgehört habe.
Ja, also ich glaube, das war uns wichtig und vor allem Rico, es gibt ja eigentlich so einen relativ kleinen Mechanismus, dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt hier einen Teil von einem Fossil, was ich aber gar nicht brauche, aber vielleicht jemand anderes, dass ich das ja in das andere Museum stiften kann und ich dafür Punkte kriege, was ja eine gute, positive Interaktion ist und Rico wollte das eigentlich noch mehr verstärkt, da man wollte, okay, der Kern, der Worker Placement wäre gut, wenn der auch noch einen positiven Aspekt hat. Und das war letztendlich genau der richtige Ansatz, der noch gefehlt hat irgendwie an dem Spiel und der das Spiel dann nochmal kompletter gemacht hat eigentlich, ja.
Und ich muss auch sagen, ich bin nicht sehr frusttolerant, wenn ich Spiele spiele. Ich bin immer sehr nah am Tableflip. Und ich mag es nicht, dass Interaktionen, also oft wird ja irgendwie Multiplayer-Solitär auch immer so kritisiert als Kritikpunkt, obwohl ich das sehr mag, weil auch Interaktion in den meisten Spielen negativ ist. Und ich habe wenig Freude daran, Leuten was kaputt zu machen. Und ich bin überhaupt nicht frusttolerant oder überhaupt nicht resilient, wenn mir Leute was kaputt machen. Deswegen achte ich natürlich in meinen Spielen darauf, dass wir das andersrum einbauen und sich das einfach eben anfühlt, wenn Leute dazu kommen.
Ja. Habt ihr scheinbar geschafft. Wie gesagt, ich kann noch nichts dazu sagen, aber ich werde dazu noch was sagen. Ich wollte noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hattest vorhin erzählt, Jule, dass du richtig, richtig viel Recherche in Alge Inc. gesteckt hast. Ja. Auslöser war ja diese Doku, die du erwähnt hast. Wie war es bei Fossilium? Wie viel Recherchearbeit, wie viel wissenschaftliche Arbeit steckt da drin?
Sehr viel auch. Also wir haben jetzt erstmal nicht so viel recherchiert vorher, weil wir uns mit Dinos ein bisschen besser auskannten als mit Algen. Dank unserer ausführlichen Recherche in der dritten Klasse. Da blieb noch einiges hängen. Und dann haben wir erstmal quasi mit generischen Fossilien gespielt. Das ist quasi fürs Testspielen ja erstmal nicht so wichtig. Als wir das dann aber final gemacht haben für das Artwork, waren wir dabei, einfach die Arten und die Zeitalter final festzulegen. Und ehrlich gesagt, ich dachte, wir sind irgendwie nicht ganz auf den Kopf gefallen und können recherchieren, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt, weil es waren so viele Fehler drin und da war das einfach super, dass wir das Naturkundemuseum Berlin gewinnen konnten, damit ranzuarbeiten, die einfach eine total guten Faktencheck gemacht haben, uns geholfen haben und auch nochmal richtig coole Arten genannt hatten, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, wo es jetzt auch viel darum geht, dass es sehr viele Arten sind, die auch in Europa gefunden wurden. Gerade weil Dinosausgraben auch immer eng mit Kolonialismus verknüpft ist, ist es total wichtig, da sensibel zu sein. Und jetzt hatten wir wunderbare Arten wie den Plateosaurier, der halt massenhaft in Deutschland gefunden wurde. Viele Arten in dem Spiel kann man selber ausgraben. Es gibt in Bayern einen Hobbysteinbruch in Solnhofen, da kann man selber hin. Da wurde der Archaeopteryx entdeckt. Da waren wir auch,
aber kein Archaeopteryx gefunden.
Aber viele der Arten, die im Spiel sind, könnte man sogar da ausgraben auch. Und das fanden wir total cool. Und da haben sie uns einfach so wahnsinnig viele coole Arten genannt, das einfach glatt gezogen und wahnsinnig spannende Fakten erarbeitet, mit reingenommen, die jetzt auch im finalen Spiel sind. Das heißt, in dem Spiel selbst gibt es quasi ein Begleitheft oder gibt es quasi eine Abteilung in der Anleitung, wo man zu jedem Fossil, was man ausstellt, Fun Facts zu lesen kann. Und das ist einfach...
Super. Oder warum gerade dieses Fossil gerade auch im Spiel ist. Also ich glaube, gerade bei den, also bei jetzt den Landtieren, was ja meistens Dinosaurier waren, klar, da kennt man viele und kann die vielleicht auch ein bisschen zuordnen, aber gerade so bei zum gleichen Teil sind ja auch Pflanzenfossilien drin oder auch im Wasser, ja, Fossilien. Da kennt man sich oft gar nicht so gut aus und das Naturkundemuseum war da super. Nehmt diese Pflanze, weil die Pflanze hat eine wunderbare Geschichte und war in dem Zeitalter sehr verbreitet. Ich schreibe euch da eine Geschichte zu auf. Hier, so sah die aus. Und das wäre cool, wenn die doch mit drinne wäre im Spiel. Und das war halt letztendlich so wertvoll, da einfach auch dann was zu, ja, diese Support letztendlich zu haben und dann halt auch die Gewissheit zu haben, okay, wenn man im Trias ausgräbt, dann ist da auch jedes Fossil, was man da ausgräbt, wirklich auch im Trias gewesen, sieht da auch so aus, wie auf der, in der Illustration. Und das ist natürlich schon irgendwie cool, ne, dass man da.
Und es ist ja auch ziemlich tricky, weil wir bestimmte Fossilien im Spiel haben, die andere Mechaniken haben. Zum Beispiel geht es um drei Zeitalter, wir haben Trias, Jura, Kreide drin und die liegen sehr weit auseinander. Also zum Beispiel war der T-Rex, der ist näher an uns dran als am Stegosaurier. Für uns war das immer alles so Urzeit, aber es sind halt irgendwie Riesenabstände. Und es gibt aber ein Fossil, was spielmechanisch so ist, zwei Fossilien, die man über alle drei Zeitalter findet. Also man findet die in allen drei Ausgrabungsstätten. Das heißt, wir brauchten Arten, die über diese ganze Riesen lange Periode zu finden waren. Und das ist halt natürlich auch
tricky. Ein schöner Aspekt im Spiel, klar.
Ja, und so ist quasi auch, sind auch die wissenschaftlichen Fakten quasi auch in der Mechanik zum Teil mit verankert. Ja.
Da steckt unfassbar viel Arbeit drin, kann ich nur sagen. Also es hört sich so an. Ihr habt jetzt gerade schon erwähnt, dass ihr das Naturkundemuseum Berlin quasi ins Boot geholt habt. Kurze Rückfrage zu Alge Inc. Habt ihr euch da auch professionelle Hilfe geholt, also Experten befragt?
Ja, es war ein bisschen einfacher, weil es einer unserer Freunde und Premium-Testspieler ist, Klimaforscher am Öko-Institut und hat mit seiner Kollegin zusammen, die auch Brettspielerin ist, haben die Abnahme zu Alge Inc. gemacht. Also da findet man auch Fakten, da geht es zum Beispiel darum, ein Fakt, den ich zum Beispiel sehr mag, ist, dass der Chef von Boeing gesagt hat, dass man die Flugzeugturbinen nicht umstellen müsste, wenn man auf Algenkerosin wechselt. Das heißt, wir könnten relativ unkompliziert von Erdölkerosin auf Algenkerosin wechseln. Und solche Fakten sind da drin. Wie viel würde man einsparen, wenn wir auch zum Beispiel Algen mehr in der Ernährung einbauen würden? Wie viel Landmasse könnten wir sparen? Wo könnte man was nutzen? Und da haben die uns ganz toll unterstützt.
Und also da war es natürlich dann der private Kontakt und beim Naturkundemuseum seid ihr einfach hingegangen, habt gesagt, guck mal, wir haben hier die Idee, ein Dino-Spiel zu machen, wir sind Brettspielentwickler, könntet ihr uns mit Rat und Tat zur Seite stehen?
Ja, das war super, wir haben da einfach hingeschrieben, einfach mal in die Presseabteilung. Dann hat die Pressesprecherin einfach mal in der Wissenschaftsabteilung nachgefragt und dann kamen drei E-Mails zurück. Wir haben drei Fachbereiche, die Paläobotanik, dann die Wirbeltiere und die Nichtwirbeltiere und alle drei meinten, oh ja, cool, habe ich Bock drauf. Und dann ging das so seinen Gang.
Dann hatten wir quasi drei Spezialisten an Bord, die uns da betreut hatten dann gleich, ja.
Das heißt, das war aber schon in der Prototypenphase, also bevor es feststand, dass ihr das macht, also dass der Verlag, also dass Giant Rock gesagt hat, sie machen es, oder war das erst später?
Das war erst nach Vertrag.
Okay.
Genau, als es dann so in die Detailfragen ging, welche Arten man hat und wie das Artwork aussieht.
Als es auch in die Illustration dann ging. Also irgendwann muss ja feststehen, wie muss das jetzt gezeichnet werden und da müssen natürlich die Arten vorher feststehen und wo was zugeordnet ist. Genau.
Ja, nach fast einer Stunde Interview, also mehr als einer Stunde, kommen wir jetzt zu dem Thema, das ich eigentlich, also es schwingt schon die ganze Zeit mit, weil ihr halt zwei Themen gemacht habt, die wissenschaftlich super fundiert und außerordentlich gut recherchiert sind. Aber ich wollte ja ein bisschen mit euch über wissenschaftliche Spiele oder wissenschaftliche Themen in Brettspielen reden und zwar nicht über diese typischen Lernspiele, wie es ja die, glaube ich, von Schwerkraft gibt. Die haben ja mal so eine Physikreihe, glaube ich, und eine Chemiereihe gemacht. So mit Atomen bin ich raus. Aber Eurogames wird ja häufig vorgeworfen, dass das Thema immer nur auf die Mechanik geklatscht wird. So, bei euch höre ich jetzt ganz klar raus, okay, nee, das Thema war erst da und dann habe ich geguckt, wie kann man das mechanisch umsetzen. Wie ist es bei euch? Also ich habe mir die Frage gestellt, wie viel wissenschaftliche Korrektheit und wie viel Spielspaß, also wo ist quasi diese quasi so der Sweet Spot dazwischen. Wie war es bei euch jetzt? Als Beispiel bei Fossilium. Ihr hattet die Idee, ihr wollt ein Spiel zu Fossilien machen. War es vorher noch dezidierter, bis dann irgendwann gesagt wurde, okay, wir schlanken das Ganze ein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her. Also ich würde, glaube ich, nie eine schlechtere Mechanik nehmen, nur weil sie näher an der Thematik ist. Also ich glaube, im Notfall biegt man sich immer die Thematik zurecht und das erwarten, glaube ich, auch die Leute da draußen. Also beziehungsweise sie erwarten nicht, dass alles 100% korrekt ist. Deswegen würde ich immer die Mechanik bevorzugen. Aber ich empfinde, wenn man stark am Thema bleibt, habe ich das Gefühl, dass sehr viel innovative Mechaniken rauskommen können. Zum Beispiel bei Algae, dass wir uns überlegt haben, wie kann man es denn überhaupt abbilden, dass aus Algen Plastik werden? Und dann haben wir erst das überhaupt, dass man so Cubes weiterschiebt. Ich weiß gar nicht, ob das je gab. Zumindest war es nirgendwo inspiriert. Aber das ist halt einfach das, wo wir versucht haben, das abzubilden. Und dann ist noch ein cooler Mechanismus rausgekommen. Natürlich klappt das nicht immer. Natürlich haben wir irgendwie Themen, die wir versuchen abzubilden und merken, ja, okay, das ist jetzt das Thema umgesetzt, aber es ist langweilig. Aber wenn das gut einhergeht, ist es natürlich irgendwie perfekt. Also das ist zumindest erstmal unser Anspruch, dass wir schauen, wie können wir ein cooles Thema in einer neuen innovativen Mechanik umsetzen.
Spielt da bei euch auch so ein bisschen ein Bildungsaspekt eine Rolle? Also, dass ihr sagt so, ja, wir finden die Thematik Algen cool, aber wir haben halt auch irgendwie dieses Bedürfnis, es Menschen mitzuteilen, vielleicht größeres Verständnis für das Gebiet quasi zu offenbaren. Bei Fossilium jetzt weniger, weil alle finden Dinos cool, aber Algen sind dann ja doch eher noch Special Interest, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, es ist uns prinzipiell schon sehr wichtig, irgendwo auch ein bisschen was mitzugeben mit so einem Spiel. Also ob man jetzt davon spricht, man erweitert den Horizont oder man lernt sogar irgendwie was draus durch irgendwelche Fakten, die in der Anleitung sind oder durch eine Mechanik, die gut thematisch eingebunden ist. Finde ich das schon wichtig eigentlich, dass es in einem Spiel drin ist oder dass das in unseren Spielen drin ist.
Ich denke mir immer, wenn man so 2 Stunden auf so einem Brettspiel startet, dann kann man auch noch irgendwie was mitnehmen für das richtige Leben. Und mir ist schon aufgefallen, dass viele... In vielen Brettspielen werden Themen so klein geredet, obwohl sie ja zwangsläufig etwas mit uns machen. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir Brettspiele mit in die Riege von anderen Medien heben, dass wir sagen, wir setzen ähnliche Maßstäbe wie bei Filmen oder Büchern an und sagen, okay, sie sind wichtig und sind nicht einfach nur ein kleiner Zeitvertreib, was natürlich auch so ein Ritterschlag für Brettspiele wäre. Und deswegen finde ich es total wichtig, auch zu sagen, das Thema spielt eine Rolle, das Thema schafft Wahrnehmung, das Thema macht etwas mit uns, auch wenn es irgendwie teilweise abstrakte Scheiben sind. Und ich merke halt schon, dass viele Brettspiele in die Richtung gehen, dass Umwelt zerstört wird, dass ich irgendwie einen Wald abholze, da meine Fabriken baue und so weiter. Und ehrlich gesagt mochte ich das dann immer weniger. Mir ist immer weiter aufgefallen, ach, mir ist schon wieder ein Fabrikspiel auch. Und deswegen dachten wir uns, hey, man kann ja auch mal ein komplexes Wirtschaftsspiel machen, wo es nicht darum geht, was kaputt zu machen, sondern etwas aufzubauen. Und einfach also ich bin ganz großer Algenfan inzwischen, weil es einfach eine total coole, nachhaltige Zukunftstechnologie ist. Wir können sehr viele Probleme damit angehen, wenn wir einfach da zukunftsorientierter denken und das halt in ein Brettspiel zu verpacken. Warum nicht? Wenn man baut ja irgendwie auch alles andere, man baut ja auch Autos und was weiß ich, was man alles in Brettspielen macht. Warum nicht auch coole, grüne Technologien? Und das ist uns in vielen Themen wichtig. Wir haben jetzt auch einige Spiele vielleicht bald unter Vertrag, wo es zum Beispiel auch um historische Themen geht, wo es darum geht, dass in der Historie bestimmte Bevölkerungsgruppen oder bestimmte Themen immer unterdrückt wurden oder marginalisiert wurden und das einfach mal in den Fokus zu rücken. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, dass das Bierbrauen hauptsächlich Frauensache war, aber es kein Brettspiel über bierbrauende Frauen gibt, obwohl das eigentlich der Standard war über Jahrhunderte bis Jahrtausende. Und einfach sowas mal machen. Einfach so. Also ich finde es schön, wenn irgendwie ein Brettspiel noch was mit einem macht, so eine andere Wahrnehmung ist und man dann sagt, hättest du gewusst, dass man aus Plastik aus Algen machen kann. Dann würde ich mich freuen, wenn Leute da hinterher sowas sagen können.
Habt ihr das Gefühl, dass so in der Brettspielszene das so auf offene Ohren stößt? Weil das Argument ist ja sehr häufig, was ich halt auch höre, ja, das Spiel muss halt am Ende Spaß machen, ob das jetzt Mittelalter oder Zukunft ist, ist mir eigentlich egal. Also ich bin genau anderer Typ, bei mir ist Thema viel wichtiger als Mechanik für den Ersteindruck und dann kommt's halt, ist es eine Mechanik, die mir Spaß macht. Was würdet ihr da sagen?
Also ich glaube, wenn man vor allem betrachtet, einfach welche Menge an Spielen inzwischen rauskommt, so innerhalb von einem Jahr, dann ja, muss ein Spiel auf jeden Fall Spaß machen. Also am Ende, sonst könnte ich auch ein Buch lesen darüber, sage ich mal. Also Bücher lesen macht auch Spaß, ja, aber ich muss jetzt kein Brettspiel spielen mit dem Vorsatz, ich will einfach nur was lernen, so ein bisschen, ne? Also natürlich, ein Brettspiel ist letztendlich ein Unterhaltungsmedium, glaube ich, immer noch in erster Linie, was Spaß machen sollte, wenn man es auf dem Tisch hat. Ja, gerade Expertenspiele, weil man nimmt sich viel Zeit, man liest viel Regeln. Und ich glaube aber gerade, weil ich ja, wie ich eben gesagt habe, finde, es kommen so viele Spiele raus, finde ich, müssen halt auch Spiele rauskommen, die sich so ein bisschen von der großen Masse absetzen, mit halt so ein paar Specials wie, ey, da ist ein Thema, das gibt's so noch nicht und man nimmt sogar noch ein bisschen was mit und es macht halt Spaß, ne? Also ich finde schon, dass das irgendwo wichtig ist.
Ja. Man kriegt ja grundsätzlich auch mit, dass Brettspiele halt auch von Leuten mehr auch in der Schulbildung eingesetzt werden, das halt auch, um Themen zu vermitteln. Das, was ja die junge Generation, in Anführungszeichen, halt mit Videospielen versuchen wir ja immer mehr im analogen Bereich. Und was du gerade gesagt hast, Jule, nämlich, dass auch einfach historische Themen, aber auch gesellschaftlich kritische Themen nicht angesprochen werden in Brettspielen und immer noch sehr stiefmütterlich behandelt werden, liegt, glaube ich, daran, dass wir gerade in einem Generationenwechsel sind. Ich glaube, dass immer mehr Leute, und das sehe ich ja auch tagtäglich im Café, wenn ich da bin, es kommen mehr Leute, die auch offen sind, was anderes zu spielen als Monopoly, Hotel und Uno, sondern die sich auch beraten lassen und eventuell am Ende dann rausgehen und gesagt und sagen, oh wow, ich habe jetzt Emission gespielt, ich verstehe den Klimawandel ein bisschen mehr.
Ja. Also ich glaube, Emission ist ein super Beispiel, einfach gerade mit diesen Tipping Points, ne, okay, wenn das passiert, passiert halt dann auch das und dann wird es eigentlich immer schlimmer, wenn so ein Punkt erreicht ist, dann geht es eigentlich nicht mehr zurück. Ich glaube, das hat das Spiel sehr, sehr gut vermittelt. Und ich glaube, das Spiel hat auch sehr gut vermittelt, dass es halt kein Einzelprojekt sein kann, sondern dass halt jeder einen Beitrag dazu leisten muss. Ja, hat das Spiel letztendlich super umgesetzt und genau sowas wünschen wir uns, glaube ich, mehr.
Ja. Ich glaube, es hat auch gut gezeigt, dass irgendwie Mechanik und wichtiges Thema kein Gegensatz sein müssen. Und es ist auch total schön, dass es dann auch eben so ausgezeichnet wurde und dann auch eben so erfolgreich war. Ja. Und hoffe, dass das eben ein Dosenöffner war, dass eben Leute nicht mehr sagen, oh Mensch, so ein ödes Thema oder so ein ernstes Thema.
Ja. Hättet ihr grundsätzlich für eure Zukunft auch mal den Plan, etwas zu machen, was dann in der Bildung eingesetzt werden könnte als Spiel? Also es muss ja kein Familienspiel sein, es darf ja auch ein bisschen mehr sein.
Genau, das schon. Wir sind auch, glaube ich, in Gesprächen mit Leuten aus der Wirtschaft zum Beispiel, um Spiel zum Beispiel über Lieferketten oder über komplexe Technologien wie Wasserstofftechnologie oder so zu erarbeiten. Also da hätte ich auf jeden Fall schon auch Lust drauf. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Medium, um Dinge zu vermitteln. Also ich glaube, Lernspiele sind schon echt eine coole Methodik, um vielleicht mal weg von irgendwie Standardtexten Dinge zu vermitteln, einfach weil sie halt auch einfach komplex sind. Weil man halt Dinge selber macht, ne? Also man liest nicht drüber, sondern man macht es einmal selber und kann es halt einfach so besser verinnerlichen. Und das wäre schon cool.
Ich glaube, da kommt es halt ganz, ganz immens drauf an, ob es bei dir selbst Klick macht. Nämlich, ob du es als abstraktes Worker-Placement-Game siehst oder Worker-Movement oder Engine-Building oder verstehst, was dahinter steckt. Und wie ihr schon gesagt habt, das hat Emission halt auf eine sehr beeindruckende Art und Weise gefunden und geschafft. Aber dazu. Genau. Noch einmal zurück zu Alge Inge. Ich springe die ganze Zeit, aber es brennt mir einfach unter den Nägeln und ich muss es fragen. Gibt es etwas, vielleicht auch in Fossilium, das weiß ich nicht, gibt es etwas, was ihr aus Gründen des Spielspaßes verschlankt beziehungsweise vielleicht nicht wissenschaftlich korrekt dargestellt habt?
Also wir haben aus Gründen des Spielspaßes bei Fossilium, wir hatten vorher Paläontologen, die man anheuert und die man zu Ausgrabungen schickt. Ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich, wie es mehr in der Wirklichkeit wäre. Und nicht, dass die Leute, die gestern noch ein Fossil ausgestellt haben, morgen schon graben gehen. Ich glaube, das ist so in der Realität. Und damit ist natürlich dann zugunsten der Mechanik entschieden und haben die Paläontologen, die ich sehr mochte, von denen ich sehr großer Fan war, weil die alle unterschiedliche Fähigkeiten auch hatten, aber einfach das Spiel eben komplexer gemacht haben und es einfach jetzt nicht so elegant ist. Das haben wir geändert.
Dahingehend verschlankt. Aber es gibt auch einige Sachen, die drinnen geblieben sind, einfach aus thematischen Gründen bei Fossilium, glaube ich, ne? Also ja, da gibt's halt, wie gesagt, diese Spenden, ich habe hier was und ich kann das aber jemanden anderen geben, dann profitieren halt zwei Personen davon in der Spielerunde. Das ist zum Beispiel drinnen geblieben, das war uns sehr wichtig, ja.
Und bei IG Inc. fällt mir gar nichts ein.
Bei IG Inc. wüsste ich auch nichts.
Da haben wir, bis auf die unterschiedlichen Dinge mit dem Verlag, haben wir eigentlich nirgendwo sonst Kompromisse gemacht.
Ja, ja.
Also mussten wir auch nicht, irgendwie hat sich das alles gefügt, wüsste ich jetzt nicht.
Ja, aber das ist doch schön zu hören. Ja. Es war nämlich so ein bisschen mein Gedanke, so ja, ich habe es halt gemerkt, wo ich drüber nachgedacht habe, wie viel wird eigentlich an einem wissenschaftlichen Thema vielleicht noch rumgeschraubt und ist vielleicht nicht das akkurateste oder die akkurateste Darstellung von Theorien oder Prozessabläufen oder ähnlichem, einfach um es dem Spielspaß teilwerden zu lassen. Aber ja, schön zu hören, dass ihr bei Alge Inc. bei so einem Thema nicht so viel ändern musstet, beziehungsweise ja, gar keine Abstriche machen musstet.
Ja. Also bei Fossilien muss man natürlich noch sagen, es gibt ja diese zwei Fossilien über die Zeitalter verteilt, ja. Man hat dann ja natürlich das komplette Fossil im Museum, was aus unterschiedlichen Zeitaltern stammt, das würde natürlich thematisch so nicht gehen, ja. Also ein Dino ist ja zum Beispiel der Plesiosaurier, das ist ja eigentlich eine Überart von unterschiedlichen Plesiosauriern, die es gab. Natürlich könnte ich jetzt keinen Plesiosaurier von einem Trias mit einem aus dem Jura kombinieren. Die haben einfach ganz andere Größen gehabt, ja. Das ist natürlich wissenschaftlich dann da nicht ganz, also gar nicht korrekt und würde natürlich im Museum nicht so aussehen, ja. Aber das ist natürlich mechanisch, thematisch irgendwie gut, das zu vermitteln. Hey, diesen Dino gab es so, wenn auch ein bisschen anders, irgendwie in jedem Zeitalter. Und den kannst du überall finden und da ein Skelett zusammenbauen. Aber das Skelett würde natürlich nicht zusammenpassen in der Art, ja, genau. Das natürlich noch ein Punkt.
Genau, zurück zu Fossilium, was mir gerade noch ganz ad hoc eingefallen ist. Du hast es gerade gesagt, Jule, dass ihr, also oder ihr beide habt erzählt, dass es halt vor allem Dinosaurier sind, die halt in Deutschland gefunden werden könnten, rein theoretisch von jedermann, jeder Frau in dem Fall. Und ihr rein theoretisch, also auch das Thema Fossilienjagd aufgrund von Kolonialismusdebatten und halt auch der Kolonialismus als Themenbereich vielleicht ein bisschen anders darstellen wolltet. Denkst du oder denkt ihr, dass es vielleicht auch eine vertane Chance war, vielleicht kritisch nochmal da drauf zu blicken? Auf die ganze, also auf quasi den Werdeprozess der Fossilien, des Raubbaus in Afrika, Asien und so weiter und so fort, dass ihr da hättet nochmal eine Möglichkeit gehabt, ein bisschen kritischer drauf zu gucken und vielleicht das spielerisch zu implementieren?
Ich fände das total wichtig. Was wir aber nicht wollten, ist, dass es so eine Randnotiz ist. Und es geht in dem Spiel vorrangig eigentlich auch nicht mal unbedingt um das Ausgraben, sondern es ist ein Set-Collection-Spiel. Man kriegt Teile und man setzt sie zusammen und man puzzelt die in seinem Fossil. Das heißt, alles andere, was quasi da kulturell wichtig wäre, ist halt einfach viel größer als das in einem, es ist ja eigentlich eher ein Museum-Management-Spiel. Und es gibt dann auch einen Fossilienmarkt und ich weiß nicht, wie man das hätte in unter Beibehaltung dieses Kerns fortführen können oder einbinden können. Und was ich halt dann blöder finde, ist dann, wenn das so eine Randerscheinung ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir total wichtig ist, was wir total auf dem Schirm haben und wo wir auch versuchen, und das möchte ich dann aber auch mit Leuten machen, die zum Beispiel aus dem Kulturkreis kommen, da irgendwie was Komplexeres drüber machen wollen. Und genau, und deswegen war es uns einfach wichtig, nicht das irgendwie auszublenden, aber sich darauf zu fokussieren, was halt einfach in Europa und in den USA passiert ist. Auch wir haben eine tolle historische Geschichte und das finde ich auch wichtig zu sagen, einfach ganz viele Arten hinter den großen namhaften Arten vergessen werden. Das hat zum Beispiel der Plateosaurier, das ist 500 Exemplare in Deutschland, 50 Exemplare 50. In Deutschland gefunden worden. Das ist halt einfach eine Sensation, die ich so vorher nicht wusste, was total schade ist. Ja. Auch der Archaeopteryx wurde ja in Deutschland gefunden und das wollten wir einfach highlighten. Das ist halt einfach unser Kulturkreis und ich finde, man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein, bevor man sich in andere Kulturkreise traut und es wäre schade gewesen, das irgendwie so halb abzuwiegeln, obwohl es eigentlich viel mehr Bühne verdient hätte.
Und ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber wir haben jetzt auch den Standort des Museums explizit auch nicht erwähnt, irgendwie in den Regeln oder in den Mechaniken. Also theoretisch könnte das Museum, was wir aufbauen, auch in Afrika sein oder in Südamerika. Das hat letztendlich, genau, da kann man letztendlich der Fantasie da freien Lauf lassen. Haben halt da bewusst nicht versucht zu vermitteln, okay, ihr seid jetzt hier in Berlin und müsst euch jetzt irgendwo aus Afrika halt den Tyrannosaurus Rex, nee, der war in Amerika ist ja zu finden, ne? Ja. Aber bewusst jetzt da euch die Teile irgendwo rausnehmen aus Afrika oder anderen Kulturkreisen, das haben halt bewusst rausgelassen.
Ich finde es unfassbar schön, das zu hören. Also es beeindruckt mich in jedem Moment, in dem ich jetzt gerade mit euch rede, und das ist jetzt kein irgendwie, ich rede euch um den Mund oder irgendwas, sondern ich bin großer Fan davon, wenn man klare Meinungen vertritt und wenn man ganz klar sagt, wir haben uns explizit dagegen entschieden, das darzustellen, und wir suchen uns einen Kulturkreis aus, der zu uns gehört, also Deutschland oder Mitteleuropa, wie man es auch immer mag, finde ich das einfach ein klasse Statement in einer Szene und in einer Branche, in der das nicht immer so gemacht worden ist.
Absolut.
In der Cultural Appropriation ein Thema war und immer noch ist und man sich hinterfragen muss, ob man das unterstützen will oder nicht.
Ja. Absolut, das ist auch ein total wichtiger Punkt. In meinem letzten Interview, was ich mit den Pädagogen hatte, ging es auch sehr viel darum, also da ging es um ein Thema, auf das wir auch noch zu sprechen kommen. Und da haben wir viel darüber gesprochen. Und zum Beispiel eins, was uns sehr wichtig ist, wir arbeiten auch gerade am Spiel. Ich habe lange im internationalen Umweltschutz gearbeitet und habe deswegen sehr viel, glaube ich, Sensibilisierung lernen dürfen, was so angeht, ne, was man sich aus anderen Kulturen einfach so, ohne zu fragen, rausklaut. Und wenn es nur irgendwie die Ideen und das Artwork ist, dass es einfach nicht cool ist. Und es geht auch einfach so, dass man halt Leute auch vor Ort empowern kann, dass man vor Ort Leute in die Wertschöpfungskette einbinden kann, dass man einfach, wie ist diese Zusammenarbeit? Ein wichtiges Stichwort ist zum Beispiel Right-Saviorism für Leute, die mal googeln wollen oder damit schon was anfangen können. Und wir haben zum Beispiel ein Spiel, das spielt in Lateinamerika und das arbeitet, das ist ein Projekt, wo ich selber vor Ort auch war und mir das angeschaut habe. Und das haben wir quasi in einem Brettspiel verarbeitet. Und das ist vielleicht wahrscheinlich unser Spiel in den nächsten Jahren, was erscheinen wird.
Ja.
Jetzt genaueres sagen zu können, aber da adressieren wir das genau in einem größeren Rahmen. Wie kann man empowernd Spiele aus anderen Kulturen zeigen? Wie kann man das sensibel machen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns.
Das ist, ja, ich bin ein bisschen baff. Ich hätte das nicht erwartet, dass ihr da so viel in die Richtung macht. Ich arbeite, also beziehungsweise Christian und ich wollen eigentlich die ganze Zeit schon ein Interview mit jemandem machen, der im Bereich der Cultural Appropriation arbeitet, einfach nur, um das mal abzubilden, weil wir mal gehört haben, dass es da durchaus Fachleute gibt, die auch in der Brettspielszene bekannt sind, aber das ist alles noch ongoing. Aber mir ist das halt auch ein Anliegen, weil ich halt auch in den letzten Jahren einfach durch den Einfluss meiner Partnerin gelernt habe, auch auf diskriminierende Sprache zu verzichten in jeder Art und Weise und mich mehr zu hinterfragen, was tun wir eigentlich mit dem, was wir tun? Was vermitteln wir? Und dass es diesen Riesenaufschrei damals bei Puerto Rico gab, als die Version geändert worden ist oder es keine neue Auflage von Mombasa gab, sondern Sky Mines heißt. Ich verstehe den Aufschrei nicht, weil es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wir sowas überdenken. Und das nicht alles in jeder, vor allem auch nicht in Brettspielen erlaubt ist.
Ja. Absolut. Total schön zu hören, dass das bei dir auch schon so präsent ist.
Ja. Ich will da gar nicht auch drauf auf rumhacken. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dem Kartenspiel von Devir Games aus Spanien.
Ja, haben wir auch mitbekommen, ja, genau.
Genau, da haben wir auch bislang noch nicht drüber gesprochen, aber das ist auch so eine Sache, wo ich frage, wie kann das passieren?
Ja.
Ja, kurz zum Kontext, an die es nicht mitbekommen hat, haben Devir Games, der Verlag, der unter anderem White Castle, also die Weiße Burg im Original gemacht hat, die haben ein Kartenspiel rausgebracht, Ace of Spades heißt es, glaube ich, ist ein kooperatives Kartenspiel, und sie wollten das Ganze so ein bisschen im Stil von Django Unchained von dem Tarantino-Film machen. Und dann kam, ja, kurz nach der Veröffentlichung ist aufgefallen, dass zwei Karten in diesem Spiel dann doch sehr deutlich Sklaverei und Sklavenhaltung darstellen und das jetzt nicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es war halt schon sehr deutlich und sie haben dann das Spiel vom Markt genommen erstmal und wollen es jetzt, soweit ich weiß, ändern. Ich weiß nicht, wie der neueste Stand ist. Aber das gab halt auch einen Aufschrei, dass das halt eigentlich, dass es aufgefallen hätte sein sollen.
Mhm. Was aber super ist, dass sich Leute dafür aussprechen. Das ist auch immer schön zu hören.
Genau. So, du hast es gerade schon angesprochen, Jule, zu dem Thema, zu dem ich noch ganz, ganz kurz kommen möchte. Und zwar, du bist Mitgründerin, soweit ich weiß, von Flintastisch.
Richtig.
Ich lese mal vor, was auf eurer Website steht. Wir sind eine wachsende Gruppe von Flinterpersonen, Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen, die die Brettspielszene inklusiver, vielfältiger, gerechter gestalten wollen. Was als gemeinsamer Frust über mangelnde Sichtbarkeit einseitiger Repräsentation und alltäglicher Diskriminierung begann, wurde zu einer kraftvollen Bewegung.
Ja. Besser zusammenfassen kann man es nicht eigentlich.
Danke.
Genau, und du bist Mitgründerin. Möchtest du vielleicht ganz kurz, also ich hatte ja schon angesprochen, ich würde das gerne nochmal vertiefen in einem wirklich langen Gespräch darüber, aber ganz kurz sagen, was macht ihr, wer seid ihr? Ich habe es gerade schon gemacht, aber the stage is yours, wie man so schön sagt.
Dankeschön, das höre ich gerne. Nein, Rosa von ehemals Frosted, man kennt sie in der Brettspielwelt, und ich haben die Initiative gegründet und haben inzwischen sehr viele Mitglieder. Wir haben auf unserem Discord-Server, ich glaube, über 150 Mitglieder, also wir haben sehr viele Leute, die Teil der Bewegung sein möchten, und wir setzen uns ein für hauptsächlich mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Brettspielwelt, wo es ging einfach damit los, dass wir selber sehr viel Sexismus und Diskriminierung erfahren haben, nicht nur in der Alltagswelt da draußen, sondern auch in der Brettspielwelt, die natürlich Teil der Gesellschaft ist und natürlich ebenso Narrative reproduziert. Und wir haben uns auch noch gleichermaßen geärgert über die Zahl, dass es, was war die Zahl, die mal kommuniziert wurde, ist 2% der Spiele werden von Frauen entwickelt. Wir haben unsere eigene Analyse in den letzten Jahren gemacht, das hieß, weniger als 10% der Spiele sind von Flinters entwickelt, und wir möchten uns einfach zur Aufgabe machen, das zu ändern. Wir wollen einfach schauen, dass mehr Flinters in den Credits sind, mehr Flinters auf den Covern. Es um Themen geht, die Flinters bewegen, weil ihre Perspektiven fehlen. Also sind halt absolut unterrepräsentiert, wenn wir sehen, dass einfach 90% der Spiele von Cis-Männern gemacht werden. Und da setzen wir an. Wir arbeiten mit Verlagen zusammen, wir arbeiten mit Aufklärung, wir haben ganz viele Broschüren, Informationsmaterialien. Wir starten morgen, deswegen ein spannender Zeitpunkt, starten wir einen Workshop für Flinters, um sie in der Brettspielentwicklung quasi zu unterrichten. Der geht über 9 Monate und wird vom Land Berlin finanziert, wo quasi junge Flinters alle Aspekte der Brettspielentwicklung lernen, wo wir auch ganz viele tolle Profis aus der Branche mit drin haben, wo man halt wirklich von der Spielidee zum fertigen Produkt alles lernt. Und da hoffen wir, dass wir einfach so mehr Flinterstimmen in der Branche bekommen werden. Und ein Thema, was uns wichtig ist, ist natürlich auch Intersektionalismus. Also man kann natürlich viele Diskriminierungsaspekte nicht losgelöst von anderen denken. Unsere Expertise ist natürlich Geschlechtergerechtigkeit, aber auch Themen wie Rassismus, Kolonialismus in Spielen sind uns total wichtig, und wir versuchen auch da anzusetzen und auch da eine Art Watchdog zu sein und Verlage irgendwie, die wir darauf hinzuweisen, wenn sie solchen Mist fabrizieren.
Wart ihr eine der Stimmen, die sich da ausgesprochen haben? Bei Devia jetzt?
Ja, wir haben halt mit kommentiert. Also was wir meistens machen, ist, dass wir dann auch innerhalb unserer Community aufrufen. So war es auch bei Codenames, sich dazu positionieren, und genau.
Ja, ich freue mich da noch mehr drüber zu hören, aber das an einer anderen Stelle. Weil sonst sitzen wir hier wahrscheinlich noch 2 Stunden. Sehr schön. Genau. Ich würde zum Abschluss kommen, und wir wollen immer unsere Gäste am Ende einmal fragen, ob es ein Spiel in eurem Leben gab, was euch überzeugt hat, Brettspiele spielen zu wollen. Also etwas, womit ihr eine schöne Erinnerung verbindet, was euch abseits von der Marienkäfer-Tapete in eurem Urlaub in irgendeiner Art und Weise so sehr geprägt hat, dass ihr sagt, so, das ist so ein Spiel, das würde niemals ausziehen, wenn ich es in meinem Schrank habe, weil es mir so viele schöne Stunden und so viele schöne Momente beschert hat.
Willst du starten? Willst du noch überlegen, was du sagst? Du willst noch überlegen? Okay, dann starte ich kurz, genau. Ja, ich glaube, meinen Spiele-Hit habe ich in der Tat ein bisschen später kennengelernt, war gar nicht so eins von den allerersten, die ich gespielt habe, ist halt von Feuerland im Gaia Project. Das ist so mein Strategie-Experten-Hit, was ich immer gerne spiele, wo ich immer wieder einfach durch die verschiedenen Fraktionen immer wieder unterschiedliche Spielerlebnisse habe. Und das wäre, glaube ich, das Spiel, was bei mir im Spieleschrank nicht ausziehen würde, auch wenn es mal längere Zeit nicht gespielt wird. Ich glaube, ich schlage es auch sehr oft vor. Genau, hey, da eine Runde spielen. Und ja, macht mir einfach immer wieder Spaß. Und ja, genau. Auch wenn es ein Fantasy-Thema ist und natürlich jetzt abseits von den Gesprächen, die wir geführt haben, da ein bisschen thematisch irgendwie natürlich eine andere Betrachtungsweise hat. Ja, es ist einfach ein Spiel, was mir Spaß macht, ja, mich da rein zu puzzeln, das Beste rauszuholen. Ja. Und jetzt sagst du.
Ich kann die Zeit noch kurz überbrücken, weil ich habe Gaia Project immer noch nicht gespielt. Schande über mich.
Okay.
Aber ich bin auch relativ spät. Also ich kenne ganz viele Klassiker nicht. Also Klassiker in Anführungszeichen. Aber ich habe Terra Mystica, glaube ich, das erste Mal vor 2 Jahren gespielt und Gaia Project noch gar nicht. Deswegen muss ich irgendwann mal nachholen vielleicht.
Gerne, machen wir gerne mal zusammen vielleicht irgendwann.
Ja, gerne, gerne.
Das, ja, genau.
Ja, bei mir, ich habe auch gar nicht in meiner Kindheit so viel gespielt. Wahrscheinlich wäre es dann irgendwie eher so Richtung Skat und Doppelkopf, was mich auszieht. Aber eigentlich müsste ich sagen, sowas wie Spirit Island, weil ich total Expertenspiele mag, aber ich mag eben auch das Positive, ich mag kooperative Mechaniken und da gibt es eigentlich für mich nur aktuell Spirit Island auf dem Markt, was genau das bietet, auch wenn ich Gaia Project und Tricerion und so sehr liebe, aber ich mag halt einfach dieses kooperativ Rätsel lösen, gemeinsam an so Aufgaben arbeiten.
Und vor allem, weil es ist ja auch genau die Umstellung, also man kommt nicht irgendwo hin und baut was auf, sondern als halt dieser... Ja. Inselgeist oder ne, dann versucht man halt zu sagen, ey nein, ihr kolonisiert jetzt nicht unsere Insel, sondern wir vertreiben euch halt wieder so. Ne, allein dieses Umdrehen, dieses Aspektes ist halt schon ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Ne?
Ja, genau. Ist schon super.
Ja, sehr schön. Dann eine letzte Frage. Die Spiel steht ja auch an in Essen. Seid ihr da? Kann man euch treffen? Arbeitet ihr? Was tut ihr, wenn ihr da seid? Also ich weiß, dass ihr da seid, aber wir müssen uns hier ein bisschen einnorden.
Ja, man kann uns sehr gerne treffen. Wir sind die meiste Zeit am Giant Workstand und stellen da Fossilium vor. Das wird auch quasi groß aufgebaut mit, ich glaube, 4 Tischen. Und es gibt sogar eine Ausgrabungsstätte, wo man selber Fossilien ausgraben kann und behalten darf. Und genau, also schaut gerne vorbei.
Genau, ich gucke gerade, ich glaube, in Halle 2 sind wir. Auf jeden Fall.
Findet man bestimmt.
Genau, findet man bestimmt, ja. Genau.
Also wir sind die meiste Zeit tatsächlich da am Stand.
Genau. Und dann grabt gerne eure eigenen Fossilien aus und lernt Fossilium kennen. Da würden wir uns sehr freuen.
Ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und Hallo sagen, hoffentlich.
Und ein Fossil ausgraben.
Und ja, wahrscheinlich ein Fossil ausgraben. Vielleicht. Mal gucken. Je nachdem. Genau, dann würde ich zum Schluss kommen und würde mich erstmal ganz herzlich bei unseren Zuhörenden bedanken. Danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr Teil dieses Projektes mittlerweile seit einem Jahr seid. Danke für die lieben Kommentare, die wir bekommen. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr uns noch nicht kommentiert haben bzw. noch nicht bewertet haben solltet, dann dürft ihr das tun auf jedem Podcast-Portal eurer Wahl. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, dann möchte ich mich bei euch beiden entscheiden. bedanken für eure Zeit und das sehr, sehr angenehme Gespräch und die sehr angenehmen Themen. Und ich hoffe, wir kriegen das nochmal hin, auch gerne nochmal zu euren Neuheiten, wenn ihr dann wieder über Dinge sprechen dürft, offiziell. Da würde ich mich sehr freuen und ich würde euch das letzte Wort erteilen.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke für die coolen Vorlagen, dass wir über so viele spannende Sachen reden konnten und so viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben.
Ja, ich danke auch. Ne? War super schön, das Gespräch. Wir freuen uns, glaube ich, beide, wenn wir wieder das machen können, dann über neue Spieletitel von uns reden können. Da würden wir uns ja freuen.
Und danke an alle, die zugehört haben.
Ja, natürlich.